Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, liebe Freunde vom Autokino. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich mache noch ein kleines bisschen Werbung, bevor es losgeht, denn wir werden in dieser Scheißzeit, kann man ruhig mal so sagen, unterstützt von Vodafone mit GigaTV. Nicht nur wir werden unterstützt von Vodafone mit GigaTV, auch ihr, denn die machen richtig vieles möglich, damit wir uns ein bisschen besser fühlen zu Hause. Aktuell, damit wir zu Hause nicht komplett durchdrehen, hat sich nämlich Vodafone mit GigaTV einige coole Sachen überlegt und Leute, ich wäre nicht ich, wenn ich euch nicht ein paar von diesen Sachen jetzt einfach nochmal ein bisschen ums Ohr schmiere. Ne, um den Mund schmiere, sagt man, ne? Ums Ohr wäre komisch. Ganz wichtig ist meiner Meinung nach, ihr liebt alle Kinofilme, ihr seid alle Autokino-Fans und wir haben gerade das große Problem, wir können nicht in die Kinos gehen. Und da hat sich Vodafone mit GigaTV was Geiles überlegt. Die haben gesagt, okay, das ist eine blöde Situation, blöd für die Leute, die können sich diese Kinofilme nicht anschauen, auch doch für die Kinomacher. Für die Filmemacher, die können ihre Filme nicht releasen. Wie können wir damit umgehen? Und dann haben die sich einzelne Filme ausgesucht, also wirklich handverlesen, ja, so wie ich meine Weintrauben ja auch mag, haben die sich gesagt, komm, den Film, die nehmen wir einfach mit rüber, hopp, hoppidi-toppi, und die könnt ihr jetzt zum Kinostart zeitgleich streamen bei Vodafone GigaTV. Das ist ziemlich geil, meiner Meinung nach. Ansonsten gibt es eine Erweiterung der sowieso schon vorhandenen, sehr, sehr üppigen Mediathek mit ganz vielen zusätzlichen, kostenlosen Inhalten für groß, aber auch für klein. Also wenn ihr gerade zu Hause sitzt und ich weiß, viele von euch haben so einen kleinen Racker oder wie meine Frau, einfach einen anstrengenden Freund, dann könnt ihr dafür sorgen, dass denen wenigstens ein bisschen die Zeit verschönert wird und dass die ein bisschen weniger oft sagen, Papa, kannst du mir hier nochmal mein Dino aufblasen? Einfach hinsetzen und sagen, guck mal hier, gibt's Cosmo und Wanda TV, guck dir das doch mal an. Und das ist eine super Sache. Und noch viel, viel mehr coole Dinge erwarten euch da. Ganz wichtig ist, diese ganze Aktion gilt noch für die nächsten 2 Monate, grob bis zum 18. Mai. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Inhalte. Ach so, auch noch eine Sache, ganz wichtig, es gibt noch eine Vielzahl attraktiver Filme ab 99 Cent. Einfach geile Blockbuster, auf die ihr auch vielleicht mal Bock haben könnt jetzt in dieser Zeit. Für mich ja auch eine gute Zeit, um mal ein paar Sachen aufzuarbeiten, ja, Sachen, die ewig liegen geblieben sind, endlich mal gucken. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool von Vodafone, beziehungsweise von GigaTV, dass die uns versuchen, da so ein bisschen die Zeit zu verschönern, oder? Ihr doch auch, toll. Dann könnt ihr euch jetzt natürlich fragen, Mist, jetzt muss ich rausgoogeln, wie komme ich da eigentlich hin, wie kriege ich da noch ein bisschen mehr Infos? Chris, das hat mir schon ziemlich gut gefallen, aber ihr wisst ja, ich bin eine Informationsmaschine und deswegen sage ich euch das einfach, Leute. Ihr geht nämlich jetzt einfach mal auf www.vodafone.de/streamgigatv, ja, Stream GigaTV. Und wenn ihr aber eher so die analogen Typen seid, wenn ihr sagt, ich will ja jemanden am Hörer haben, dann macht ihr die 0800 72 42 575 und dann erreicht ihr auch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Toll. Dankeschön an Vodafone mit GigaTV, die uns wirklich helfen in dieser Zeit. Und Leute, ich sag ja immer, stay home, stream GigaTV. Finde ich einfach alles nur Giga. Und jetzt geht's los mit dem Podcast von Chrissy und Maxi und dem Tiger King. Leute, ab geht die Post.
Hey, Autokino-Fans, this is James Garrison, the Jetski guy from Tiger King. And I want to give a shout-out to my German friends, Chrissy and Max. Check out their new podcast episode from In the Car Cinema. They talk about the show Tiger King, which is a great show. A lot of fucking drama, but still a good show. And remember, guys, Carol fucking Baskin did it.
Doc Antle here from the Myrtle Beach Safari with my beautiful girl, Bubbles. Hey, Christy and Maxie, this is your old friend Doc Annell. I heard you two sweet little lion babies are big fans of the show Tiger King. Maybe one day you two can come over to the U.S. and I will teach you how to have a treat with a wild cougar. Right? Otto Kino greetings. Peace and love, guys.
You cool cats and kitties. Herzlich willkommen bei im Autokino. Oh Gott, ich will nicht nehmen lassen, ey. Herzlich willkommen beim Autokino Tiger King Special. Es ist natürlich, ich bin nicht alleine, sondern natürlich auch der Maxi King ist auch dabei. Maxi, grüß dich.
Maxi King, ja. Hallo. Herzlich willkommen. Hey, cool kids and cats. Cats and Kittens.
Ich habe extra nochmal gegoogelt.
Aber es ist schon krass, dass das eine der größten Catchphrases ausgerichtet von Carol Baskin kommt in dieser Doku. Naja.
Ja, absolut. Ja, Wahnsinn. Also erstmal ganz kurz zur Situation. Ich glaube, der Hype ist, es ist nicht mehr, also es pfeift aus allen Löchern. Man kann eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen. Also erst wird nach Tiger King gefragt und dann nach Corona. Das können wir vielleicht mal so sagen. Bei mir zumindest. Und ich find's unfassbar, was da einfach angelaufen ist. Wir haben es ja schon ein bisschen länger her geguckt und auch schon zelebriert im Internet. Du hast einfach eine ganze Kollektion nochmal auf die Beine gestellt. Kann man dafür noch Werbung machen oder gibt's die nicht mehr?
Die ist dann schon weg. Ja, ey, keine Ahnung. Also in erster Linie hatte ich einfach dann auch selber Bock drauf und habe auch selber nichts gefunden, was ich jetzt so geil fand, dass ich sage, das muss ich unbedingt haben. Aber ich fand dann, deswegen habe ich es auch so ein bisschen für mich gemacht, aber es war halt einfach, es lag auf der Hand. Es musste passieren. Es musste einfach passieren.
Ja, absolut. Und ich habe es ja irgendwie schon ein bisschen vor dir geguckt und ich bekam den Tipp vom Dennis, mit dem ich Kaum Schluck mache. Da hat gemeint, ey, sag mal, habt ihr das gesehen? Und der ist manchmal so, also manchmal hat der so wie so ein, der ist wie so ein, also wirklich so ein Shit-Digger irgendwie. Der kriegt immer irgendwie die ganze Scheiße, wenn es irgendwo so eine Doku gibt oder so, dann hat er da immer relativ früh seine Finger im Spiel.
Ja.
Und dann habe ich mir das angeguckt und konnte das nicht glauben. Und während ich das aber geguckt habe, hatte ich das Gefühl, haben auch alle anderen Leute auf der kompletten Welt angefangen, das zu schauen. Und dann war das, was am Anfang nur so von Netflix beworben wurde, wie eine weitere coole Doku, war dann eigentlich im Prinzip, glaube ich, den ihr Verkaufsschlager sozusagen. Also das war, ich will nicht sagen, so groß wie Stranger Things, aber auf jeden Fall größer als das Fyre Festival sogar, irgendwie auf eine Art.
Von denen ja die gleiche Doku ist. Ne? Mhm. Also Fyre Festival ist ja auch von den gleichen Machern. Wie viel Händchen musst du denn für absurde Geschichten haben, um zweimal, ich meine, Fyre Festival war ja, das darf man nicht unterschätzen, als das rauskam, guck mal, was wir daraus allein gemacht haben mit dem Autokino-Event damals noch und sowas.
Ja.
Und das war schon so 2019 für mich auf jeden Fall die, nicht die beste Doku, aber die absurdeste Doku. Also es war halt so, jeder hat die geguckt und heute ist halt Fyre Festival aufgrund dieser Doku vor allem ein Begriff für eine beschissene Veranstaltung. Also immer wenn jetzt in dem seit Fyre Festival Doku rauskam, hat das eigentlich die Popkultur in dem Sinne geprägt, dass immer wenn eine Veranstaltung scheiße ist, dass jemand sagt, ja, also Fyre Festival. So als zum Beispiel die Hip-Hop Awards in Berlin waren und die waren so scheiße, hat jeder gesagt, ah, guck mal, deutsches Fyre Festival und so. Also das ist schon so ein Begriff geworden für eine verkackte Veranstaltung. Und dass die einfach über ein Jahr später eine Doku landen, die noch mehr Impact hat und noch absurder ist, das finde ich schon krass. Und ich finde es auch gewagt, weil die erstmal sieben Folgen hat, ne? Insgesamt.
Mhm.
Das ist schon lang. Also das ist ja schon erstmal so sieben Folgen auf 45 Minuten, da war ich schon so, da bin ich mal gespannt, was da alles passiert, dass mich das bei der Stange hält. Mhm. Und dann guckt man das und ist so, ah, vergesst Game of Thrones. Vergesst einfach. Ist vorbei. So, das ist der Neuschein.
Das ist Wahnsinn, ja.
Das ist Wahnsinn. Und deswegen, wir müssen drüber reden. Natürlich müssen wir drüber reden.
Wir müssen auf jeden Fall drüber reden und ich wollte schon letzte Woche den Podcast machen, weil ich es natürlich nicht mehr ausgehalten habe und dann hast du mich gezügelt, hast gesagt, jetzt warte noch mal ganz kurz und jetzt haben wir noch ein bisschen gewartet und jetzt, ich habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht erklären sich mir noch irgendwelche Dinge und ich kann vielleicht noch irgendwie eine bessere Meinung dazu finden und ich weiß, was das Problem ist. Ich habe gar keine klare Meinung über all diese Leute, außer, dass ich mir denke, die sind alle schlimm und das ist einfach nur alles ganz, ganz furchtbar, aber auch sehr, sehr witzig. Und auch wenn da viele, viele persönliche Schicksale natürlich dranhängen und man sich das auch anschaut, manchmal sich denkt, oh Gott, ist das furchtbar. Aber grundsätzlich musste ich eigentlich die ganze Zeit fast lachen und habe mir die ganze Zeit gedacht, das kann ich nicht glauben. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, mit welchem Mindset man das guckt. Ich habe auch ganz viele Leute gehört, die relativ schnell gesagt haben, oh, ist so schlimm mit den Tigern alles und ich kann mir das nicht anschauen. Yo, lol, verstehe ich alles. Aber wenn wir, meine Meinung ist dazu, die haue ich jetzt einfach mal direkt raus. Ich habe da mit einem Kumpel drüber geschrieben und der hat gemeint, ey, ganz ehrlich, auf der ganzen Welt werden gerade Menschen und Tiere schlecht behandelt. Die sollen sich jetzt mal nicht so anstellen, die Leute, und uns den Spaß nehmen, das anzugucken und auch irgendwie ein bisschen skurril witzig zu finden. Denn wenn wir jetzt sagen, ja, das ist nicht cool, das abzufeiern, weil da werden auch Tiere drin gequält und so, ja, natürlich, das finden wir auch nicht gut. Wir feiern ja auch nicht ab, dass da Tiere gequält werden, sondern was wir so absurd witzig finden, ist, was da passiert. So, wie die miteinander selbst umgehen, wie die vor sich selbst keinen Respekt haben, diese Leute, die haben ja auch vor Menschen keinen Respekt. Und das ist schon echt absurd, Alter, was man auch wie, also ey, wie einfach manche Menschen gestrickt sind und ich konnte das einfach nicht glauben und was da auch für bösartige Charakterzüge hinter manchen Leuten stecken und dann gleichzeitig wieder so einfache und Liebe und Joe Exotic ist wirklich, finde ich fast, er wirkt erst wie der einfachste Charakter, aber wenn man sich den so anguckt, der ist so vielschichtig geschrieben, dass man fast nicht glauben kann, dass es ein realer Mensch ist, sondern dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie eine konzipierte Serienfigur, die irgendwie so 50 Gesichter hat und das ist für mich Joe Exotic, das macht mich wahnsinnig, es macht mich einfach wahnsinnig.
Absolut, Joe Exotic oder generell, es ist ja auch so wirklich, dass jede Figur, wir werden ja heute über die ganzen Figuren reden und über unsere Eindrücke zu den Figuren, ist es ja so, es kommt ja jede Folge noch einer dazu, wo du sagst so, das glaube ich gerade nicht. Also als Jeff Lowey auftauchte, war ich wirklich so, da konnte ich nicht mehr. Ich habe das ja am Stück durchgeguckt und ich stand teilweise auf der Couch. Ich habe nur noch meinen Fernseher angebrüllt und natürlich ist die Faszination und deswegen ist die Faszination auch gerade da draußen so groß, nicht um das bedingungslos abzufeiern, sondern weil man nicht glauben kann, dass es echt ist. Weil sich's einfach guckt wie eine siebenteilige South Park-Doku. Also hätte am Ende irgendwie gestanden, so, das ist geschrieben von Parker und Stone, also von den zwei South Park-Writern, hätte ich so gesagt, yo, alles klar. Mm. Aber es war halt nicht so.
Das ist leider real.
Das ist leider real. Aber das macht's halt auch so faszinierend und deswegen macht's das auch so geil, weil das halt einfach nur eine Ansammlung ist und jeder, ich habe super viele Leute durch meine Stories angesteckt, also auf jeden Fall bestimmt 100 Klicks waren von mir auf Netflix, weil die Leute mir, die haben nur geschrieben, ich habe das jetzt wegen dir angefangen, ich kann das nicht glauben. Es war immer der gleiche Satz, es kam immer, ich guck das jetzt gerade, ich bin bei Folge 3, ich kann das nicht glauben. Wir haben das nochmal in der Netflix-Party geguckt, im Discord auf Man Cave und da war auch die ganze Zeit so, was, ich kann das nicht, ich kapiere das gerade gar nicht, das ist mir zu viel. So, und dann kommt noch eine Folge, du bist immer nur so, ja, was soll denn noch kommen? Und bei Folge 5 dann bist du wieder so, ne, das glaube ich alles nicht. Also, das ist halt das Geile daran. Mhm. So, und man, wie du auch richtig sagst, finde ich, die Charaktere sind so vielschichtig, also auch Joey Exotic, man kann den nicht cool finden, aber ich finde auch nicht, dass man den per se scheiße finden kann, weil da einfach zu viel über ihn als Person erzählt wird und ich auch, weil da sich ganz viele Gefühle mischen. Also es gibt Leute, die sagen, das ist ein Hurensohn, und aber ich finde, weil der schlechte Sachen gemacht hat und ja, absolut, egal wie man Carol Baskin findet oder sowas, den Auftragskiller auf sie zu schicken, ist halt schon einfach so
nuts. Das ist ein bisschen eine Nummer zu viel, ja.
Ja, ist mir nur mal zu viel.
Ja, leicht übers Ziel hinausgeschossen.
Aber so, woher das rührt, und er erzählt ja auch seine Geschichte und dass er sich versucht hat, von der Brücke zu stürzen mit dem Auto und dass er, sein Vater ihn eigentlich, als er gesagt hat, dass er schwul ist, dass er ihn verbannen wollte und was weiß ich. Da passiert ganz, ganz viel, was die Figur so vielschichtig macht, und am Ende steht er ja eine wahnsinnig traurige Figur. Also Joey Exotic ist ja einfach das Kaputteste in dieser ganzen Doku, ist er so. Und deswegen ist es aber auch so spannend und faszinierend und auch so wow. Und allein schon, weil er aussieht wie eine Cartoon-Figur. Er sieht ja nicht echt aus, so. Deswegen ist der Typ auch ein Meme. Weil er einfach aussieht wie ein Meme, so. Das ist ein riesengroßes Ding. Und ich habe mega Bock, darüber zu reden, einfach weil das ganz viel Tiefen, da geht's ganz tief, meiner Meinung nach, auch so noch psychologisch.
Ja, also ich finde, das trifft sehr gut, er sieht aus wie ein Meme. Ich glaube, man hätte ihn sich nicht besser zusammenstellen können, Max. Es ist halt alles so eine Mischung aus weiß ich nicht, irgendwelchen Red, also wenn man es mal auf Deutsch überträgt, wahrscheinlich eine Mischung aus Bert Wollersheim, die Ludolfs,
und bisschen Buberts auch, finde ich.
Genau, Siegfried und Roy. Absolut auch absolut die Buberts, ey. Richtig doll sogar. Ey, als sie angefangen haben, diese Mucke zu machen, man muss ja wirklich sagen, es singt ja nicht schlecht, ne?
Das ist ja auch nicht er.
Was?
Das ist ja alles eingekauft. Deswegen siehst du den ja auch nicht ein einziges Mal im Studio. Das ist alles eingekauft. Er kauft einfach die Songs ein und dreht dazu Videoclips.
Ach so, das ist nicht er, der da singt.
Natürlich, hast du mal die Stimmen verglichen?
Ja, bist du dir sicher?
Der redet doch so ganz hoch und schräg. Der hat eine ganz schlimme Stimmfarbe. Hey, fellas, this is too exotic. Der redet ja wie Cartman eigentlich.
Sam, fuck you, bitch. Care about it. Ja, aber...
I'm gay.
Ja, wie ist dieses großartige Zitat, was ich jetzt schon auf vielen Memes gesehen habe, so, egal.
Ey, also 12 Tage in der Quarantäne und dann so dieses, wenn er dann so da, I'm gay, I take drugs, wo so ganz viele Sachen sagt, so einfach nur so absurdes Zeug. I have some tages.
And I like guns.
Oder irgendwie ja. So. And I like guns.
Ja. Ja, also auf jeden Fall ist der Typ wirklich eine Mischung aus allem Hassenswerten, das muss man schon mal sagen, wurde da zusammen in den Topf geschmissen und ich sehe gerade einfach dieses Bild wieder von ihm, das ist unglaublich, wie er so einen kleinen Baby-Tiger in die Luft hält und für mich ging die Doku auf jeden Fall merkwürdig los, denn die hat mich in die Irre geführt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe am Anfang irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte wahrgenommen, dass Carol Baskin tot sei und dass die ermordet wurde.
Ja.
Ging es dir auch so?
Mhm. Der erste Trailer, den ich gesehen habe, wenn man nur halb hinhört, dann klingt es ja auch so ein bisschen so, weil sie sagen, es geht um Mord und dies und das, ja, ja.
Ja, wahrscheinlich wird gesagt, auf diese Frau wurde ein Dingsbums verrichtet, ein Attentäter oder sonst irgendwas. Dann denkt man natürlich, okay, die ist tot. Aber tatsächlich ist der ja einfach gar nichts passiert. Und es ist schon absurd zu sehen, wie diese Charakter da aufgestellt sind und wie die im Prinzip alle so tun, als hätten die so eine komplett, als wären es so komplett andere Typen und der eine sagt über den, ja, der und blablabla. Und im Prinzip ist das ja eigentlich immer der gleiche Typ, aber halt irgendwie mit einer anderen Färbung. Also Carol Baskin ist ja, da können wir ja gleich nochmal drüber reden, wenn wir durch die Charaktere gehen, weil sie ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger, ist ja eigentlich jetzt nicht so viel anders als Joe Exotic, aber weißt du, wie ich meine, außer dass sie zwingt halt keine straight man in eine homosexuelle Ehe, aber ansonsten ist da schon sehr, sehr viel Gleiches dabei. Ach ey, der ihr Mann. Okay, wir müssen jetzt mal durch die Charaktere gehen, Max, ich hab so Bock da drauf, ich will auf jeden Fall deine Meinung zu allem hören. Willst du noch kurz was zur Story sagen für Leute,
ich will das nur ganz kurz anreißen, um was es geht? Weil es ist jetzt, die Story zusammenzufassen, macht ja eh keinen Sinn, weil die Story einfach, es sind so viel Wendungen und Windungen drin, so viel Switches, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass das wirklich gerade nochmal, also dass es nicht geschrieben wurde. Man muss auch sagen, was die Doku auch so gut macht, sind ja nicht nur die Charaktere, sondern wie sie erzählen, die Geschichte. Sie erzählen die Geschichte ja mit einer Dramaturgie und mit einer Haltung. Und ey, wenn die eine Folge aufhört und diese Musik auf einmal so spannend wird, und dann wurde uns klar, Jeff Lowe hat uns angelogen und Jeff Lowe hat gar keine Villa. Und du sitzt so vorm Fernseher und bist so, oh shit, was? Und das ist die ganze Zeit, du bist so gänsehautmäßig unterwegs und du guckst da so gebannt hin und dann immer denkst du so, nee, das ist wie Game of Thrones. Da gab's doch auch Figuren, wo du sagtest so, nee, der ist okay, den mag ich schon irgendwie. Und dann switcht, dann bist du, boah, das ist ein Wichser, Alter. Und das erzählt die halt so gut und jedes Mal wird noch irgendjemand ein Charakter introduced. Das ist halt, also vom wie sie es anordnen, ist es halt genial. Es ist genial angeordnet. Und was man sagen muss zur Geschichte, im Endeffekt erzählt es die Geschichte von Joey Exotic, der steht so ein bisschen, der Tiger King, der selbsternannte Tiger King mit seinem Zoo, den er irgendwann mal angefangen hat zu bauen vor 20 Jahren, steht im Fokus. Man erzählt so ein bisschen seine Lebensgeschichte erstmal, man erzählt dass es eigentlich eine Doku über ihn gedreht werden sollte, beziehungsweise eine Reality-TV-Show von diesem Typen, der so ultra böse auch aussieht. Wie hieß der nochmal? Rick Kirkham, der eine Doku über den dreht, der introduced das Ganze auch so ein bisschen, der gleichzeitig ihm auch das, dann wird mal erstmal Joey erklärt, dann wird Joeys Verhältnis zu Carol Baskin erklärt, die eine Tigerabfangstation hat, mit der, die aber ziemlich fiese Eigenschaften hat und die sich gar nicht so krass von ihm unterscheidet, die aber erstmal als Heilige gefeiert wird, der man irgendwie nachsagt, sie hätte das Ritz-Carlton für Tiger. Dann werden die Liebhaber von Joey instruiert. Es wird sein Liebesleben offengelegt, sodass er sagt, er ist homosexuell, hat aber eigentlich im Endeffekt zwei heterosexuelle Männer, mit denen er gleichzeitig heiratet, die aber beide einfach heterosexuell sind und die das auch nicht geändert haben, die er quasi in seiner traurigen Haltung überreden musste, ihn zu heiraten, weil er ihn irgendwie, weil sie traurige Typen sind, er ihnen ein besseres Leben versprochen hat. Dann taucht relativ schnell Doc Antle auf. Doc Antle ist auch so einer, von dem man erstmal gar nicht weiß, wie man dieser Doku zuzuordnen hat. Der ist auch gar nicht so wichtig für die Doku. Also der ist eher eigentlich nur immer wieder da, um mal so ein Statement abzugeben, wo er sagt, das sage ich jetzt nicht, weil das ist rechtlich nicht rechtens. Das ist das eine, was Doc Antle macht. Zum Zweiten ist Doc Antle einfach noch dafür da, ihn auch nochmal vorzustellen, um noch zu zeigen, was es noch für andere Typen gibt, die solche Zoos halten, wie auch Joe Exotic. Und man will halt so ein bisschen diese ganze Tiger und dieses ganze Problem, dass mehr Tiger in den USA leben, also 10.000 sagt man ja, leben in den USA und 4.000 in freier Wildbahn auf der Welt, was natürlich absurd ist. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Und es geht so ein bisschen um das ganze Tiger-Ding, um Tierhaltung, aber vor allem geht's halt um die Charakter. Und vor allem geht's halt darum, dass sich die Situation mit Joey immer weiter zuspitzt, dass er irgendwann einen Prozess gegen Carol Baskin hat, den er verliert, und dass er sich immer mehr in sie reinsteigert, dass der Zoo immer weiter verfällt und dass er am Ende des Tages halt irgendwann anscheinend, das ist nicht hundertprozentig nachgewiesen, aber es gibt doch dann auch viele Beweise, die dafür sprechen, aber auch welche, die dagegen sprechen, sich in einer Partnerschaft mit Jeff Lowe verfängt, der auch so einen ganz komischen, diesen Alan dabei hat, das ist ein ganz creepy Typ, der sieht aus wie eine Mischung aus dem Pornodarsteller Kowalski und Mike aus Breaking Bad. Und der Typ ist auch ganz übel und Jeff Lowe ist super übel und da rennt der naive, dumme Joey. Ja, naiv ist immer das falsche Wort, weil so naiv ist der auch nicht. Aber in seiner Gutgläubigkeit, die er dann doch manchmal hat, in seinem Drogenschädel.
Ja, ich glaube auch in seiner der ist ja sehr verzweifelt in dem Moment, ja.
Verrennt er sich dann da rein und landet dann im Endeffekt wegen einer Aussage von James Gerritsen im Knast. Man sagt ihm erst, er soll lebenslänglich bekommen, kriegt dann 22 Jahre. Und ja, man beleuchtet halt den ganzen Weg dahin, wie er sich verhält, wie das immer weiter zerfällt, wie sein Imperium immer weiter einstürzt, wie Leute, die er mal geliebt hat oder Leute, auf die er sich verlassen hat, gegen ihn aussagen, sich gegen ihn verschworen haben. John Finlay sagt ja dann auch ganz krass gegen ihn am Ende aus und so. Und es kommen dann noch Sachen raus mit den Tigern, dass anscheinend auch Tiger, die gestorben sind, auf dem Grundstück vergraben.
Das wird mir übrigens ein bisschen zu wenig erklärt. Also das wird ja so einfach mal in so einem Nebensatz gedroppt.
Ja, das Problem ist da halt, das Problem ist da meiner Meinung nach, du kriegst nicht, weil es kann ja sein, dass er sie auch einfach nur vergraben hat, weil sie halt gestorben sind.
Genau.
Und es wird ja dann auch davon aus, es gibt sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, was da eigentlich mit den Tigern passiert. Das hat er sie töten lassen, so wie man das ja auch bei Doc Antle sagt. Das weiß man ja auch nicht.
Dass er eine Gaskammer hätte.
Der eine Gaskammer hätte anscheinend. Alter, also da sind so viel krasse Sachen dabei. Aber man muss auch immer vorsichtig sein, weil ob Doc Antle jetzt am Ende des Tages, ob das natürlich auch stimmt, ist halt wieder so eine andere Frage. Dass Doc Antle in vielen Hinsichten ein Arschloch ist, ist klar. Ob er dann so ein Arschloch ist, weiß man nicht.
Ja gut, aber ich würde sagen, ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl, 50% der Männer sind Arschlöcher. Das ist, da muss man genau, wie du sagst, das ist jetzt so eine Sache. Ne? Also, dass die auf jeden Fall alle auf eine Art Tierquäler sind. Das ist ja auch die Frage, weil die Leute sagen so, ja, das sind ja Tierquäler. Und ich denke mir so, ja, das stimmt, das sind Leute, die auf jeden Fall Tiere in Käfigen halten. Aber jeder Mensch, die Leute sind ja nicht das Problem. Das Problem sind ja eigentlich noch viel mehr die Leute, die dorthin gehen, um sich die Tiere dann auch anzuschauen. Mhm. Weil würdet ihr das nicht machen, dann hätte Doc Antle, hätte der keinen roten Ratz in der Hose. Und dann müsste der ganz schnell sich was anderes überlegen. Würde ich gerne mal woanders sehen, in einem anderen Gebiet. Keine Ahnung, was der sonst so machen würde. Aber so ein Typ, glaube ich, der macht irgendwie immer seine Kohle.
Ich glaube, Doc Antle macht immer sein Money. Also ja, der Typ ist richtig. Der ist auf jeden Fall der Gewiefteste in dem Ganzen. Naja. Aber ich glaube, das ist auch alles, was man zur Story sagen muss. Es passieren noch absurde Sachen wie eine Wahlkampagne und sonst was. Das muss man gesehen haben. Also diese Wahlkampagne, diese Beerdigung. Es gibt diese unfassbare Beerdigung. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich nicht mehr konnte.
Das war der Moment, wo ich gesagt habe, das ist das Exzentrischste, was ich je gesehen habe. So von wegen so, okay, hier wird jetzt jemand beerdigt, aber hier geht's auch um mich. Und dann fängt er ja an zu singen. Auf dieser Beerdigung. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr.
Dieses Casper hat mir das Video geschickt, da gibt's die Beerdigung in Fulltime auf 100 Minuten aus einem festen Kamerawinkel gefilmt von Joey Exotic auf YouTube. Und das ist mir aktuell noch zu krass, das zu gucken, aber ich werde mir das noch reinziehen. 100 Minuten die Beerdigung von...
Ja, nicht sagen, vielleicht erstmal.
Ja.
Ja, es wird jemand beerdigt. Fangen wir doch mal bei den ganzen Leuten an, weil Max, du hast jetzt natürlich sehr viele Namen, sehr viel Name-Dropping war dabei. Man merkt auf jeden Fall, du hast dich mit dem Thema sehr doll auseinandergesetzt und du willst es auch zeigen, das finde ich gut. Du hast ja sogar nochmal einen Rerun gemacht, was ich ja einfach wieder nur geisteskrank finde. Also sich das alles nochmal in so einer kurzen Zeit nochmal reinzufahren, das zeigt auf jeden Fall, dass du wahrscheinlich auch, also ich will nicht zu nahe treten, Max, aber vielleicht bist du auch ein bisschen verrückt geworden. Ja, beim Schauen der Serie. Und beim zweiten Mal weiß man natürlich schon ein bisschen mehr, kann noch auf ein paar mehr Details achten wahrscheinlich auch, ne? Auf so ein paar Kleinigkeiten, ja. Und wie sich die Dinge entwickeln. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Doc Antle, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der vorgestellt wird. Fangen wir vielleicht mal bei der ersten Figur an, die erzählt wird. Wollen wir so ein bisschen aufteilen in Joe Exotic 1 und 2, also ich meine, er ist die ganze Zeit verrückt, aber es gibt schon auch den Moment, wo er umklappt, ne? Wo es auf jeden Fall bei ihm ein bisschen doller wird. Und Joe Exotic 1 ist ja in erster Linie, ich sag jetzt mal, wie er auf mich gewirkt hat. Ich dachte ja die ganze Zeit, dass er wahrscheinlich diese Carol Baskin umgebracht hat. Und ich sag mal so, er hat ein Problem, glaube ich, ein bisschen mit Frauen. Also es gibt so verrückte Szenen, da schießt er zum Beispiel einfach so fast auf eine Frau und das findet er einfach witzig. Dann ist es halt so, dass Carol Baskin, das muss man vielleicht ganz kurz noch dazu erklären, die spielt sich so ein bisschen als Tierschützerin auf, holt quasi Tiger aus solchen privaten Zoos raus, steckt die in ihren privaten Zoo und sagt dann, ja, kostet Eintritt, Leute.
So, ey, das ist einfach nur das, weil ich war die ganze Zeit, ja klar ist die Max, deine Erzfeindin.
Das ist eigentlich genial, ne?
Ey, das ist wirklich, die ist einfach, also die Frau ist für mich das pure Böse. Ja. Die ist einfach so, es gibt ja diese Meme gerade, The White O.J. Simpson, und ich bin wirklich so, ja, das stimmt. Die Alte, ja. Das kann ich gar nicht fassen. Dann, also, dass die einfach das Gleiche macht wie Joey, und also wie die gezeigt hat, ich sag, okay, shift die jetzt irgendwo hin, tut die wieder zurück nach Afrika, oder was macht die denn mit denen? Und dann so, nee, die bleiben bei der. Nur, dass die Leute dann, dass die Käfige teilweise noch unkomfortabler sind.
Also ey, da hat man wirklich Käfige gesehen, das muss man wirklich sagen. Da sahen die bei Joe Exotic schon viel, viel besser aus. Also zumindest weitläufiger wahrscheinlich.
Obwohl die später auch an Glanz verlieren.
Ja, absolut. Man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie groß ist das Gesamtgelände. Aber ey, das, auch wie die Tiere da zum Essen müssen und so, das ist natürlich schon scheiße. Grundsätzlich ist natürlich immer scheiße, dass Tiere überhaupt in Gefangenschaft leben. Ich glaube übrigens auch, dass es fast nicht möglich ist, solche Tiere wieder vernünftig auszuwildern. Das ist gar nicht so einfach, habe ich mal gehört. Also Carol Baskin hat nicht nur diesen Makel, das können wir gleich schon mal sagen. Carol Baskin versteht relativ schnell auch, versteht relativ schnell, wie man sich im Internet präsentiert. Das macht die sehr, sehr gut. Das war mein Intro übrigens heute. Hello, cool Cats and Kitties. Dadurch macht die relativ viel Kohle so mit Social Media. Und ihr Bekanntheitsgrad wächst auch extrem. Und ich glaube, Carol Baskin hat einen extrem guten Geschäftssinn. Es ist auch noch zu erwähnen, wie Carol Baskin denn überhaupt an Geld gekommen ist in ihrem Leben. Und da wird so ein bisschen die Vergangenheit erzählt, wie sie zu ihrem Ex-Mann kam. Und was mit diesem Ex-Mann passiert ist, wird so langsam dann erst erwähnt. Denn sie lief eines Nachts wohl nach irgendeinem Streit mit irgendeinem Typen durch die Straßen von Oklahoma, glaube ich, ist es ja. Und dort wird sie dann aufgegabelt. Max, hast du den Namen am Start von ihrem Ex-Mann?
Auf jeden Fall John, oder? Ich muss
John,
mal gucken.
John heißt er auch
nee, ich, vielleicht auch nicht John. Die heißen alle irgendwie John und Jim. Ich guck kurz. Mach du mal weiter.
Genau, ja. Der gabelt die quasi auf, verlässt sofort seine Frau und sagt, sorry, ich habe jemanden kennengelernt und diese Frau wird mein Leben verändern. Da war er auf einem ganz richtigen Weg schon mit seinem Grundinstinkt.
Don Lewis.
Denn dieser Mann ist durchaus wohlhabend gewesen und
Schützenjäger.
Ja, ist ein Schützenjäger gewesen und ist dann zu Tode gekommen, beziehungsweise die offizielle Geschichte war, er wäre abgehauen und man konnte ihn nicht mehr ausfindig machen. Es gab so eine Art von, da stand ein Auto am Flughafen, aber es hat leider kein Flugzeug gefehlt, also er konnte nicht mit der Privatmaschine geflogen sein, da war man sich relativ sicher. Alle waren sich relativ sicher mit den Vorwürfen, dass wahrscheinlich Carol was mit dem Tod ihres Mannes zu tun gehabt hat, der sich, glaube ich, auch von ihr trennen wollte, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der war aber sehr, sehr wohlhabend und die hat natürlich dann ordentlich Geld geerbt. Natürlich ist man in so einer Situation nicht der Alleinerbe, sondern es gibt ja auch noch Kinder. Und diese Kinder und alle anderen Leute, die anscheinend was hätten abbekommen sollen, wurden von Carol, ich sag mal, relativ billig abgespeist, weil sie da so mit ein paar Methödchen dafür gesorgt hat, dass die eben nicht so viel Kohle bekommen. Übrigens was in Deutschland sowas niemals möglich wäre, aber in dem Land mit den unbegrenzten Möglichkeiten ist natürlich auch das möglich. Und dann werden die Kinder ja so ein bisschen links liegen gelassen, das heißt, ihr könnt euch jetzt im Prinzip auch verpissen, so mehr oder weniger. Und dann hat sie endlich das, was sie braucht, nämlich sie hat Kohle, die ihr gehört, plus ein relativ großes Grundstück, plus Autos, plus alles Mögliche. Und ihr Ex-Mann und sie hatten schon Tiere gemeinsame und das Ganze baut sie dann im Prinzip noch mehr aus, denn jetzt hat sie ja die Mittel dazu und daraufhin macht Joe Exotic auf jeden Fall auch aufmerksam. Der sagt, ey Leute, wo ist denn der Mann hingekommen? Den hat die auf jeden Fall umgebracht. Das Problem ist, dass Joe Exotic da jetzt nicht rangeht, wie zum Beispiel der Podcast Zeitverbrechen oder Mordlust, mit so einem, ich sag mal, analytischen Blick, sondern einem sehr, sehr sehr, sehr persönlich eingefärbten Blick auf die Situation, der, sag ich mal, in dem einen oder anderen Moment, vielleicht auch ein bisschen zu theatralisch wird, wenn sie zum Beispiel zu zweit vor der Kamera sitzen, in einer, und jetzt kommt die nächste Information, alle abendlichen TV-Show, die die aufzeichnen, also YouTube-Show, die die aufzeichnen, aus Joe Exotics Keller raus oder aus seinem komischen Häuschen, aus seiner Hütte, in die er so ein kleines Studio gebaut hat. Und dort schießt er dann mehrfach zum Beispiel auch mal mit der Waffe auf eine aufblasbare Puppe, die er dann Carol nennt und knallt sie ab und so weiter. Und das ist natürlich, ich sag mal, eine sehr, sehr drastische Form der Hinterfragung. Ja, das ist das, was er auf jeden Fall macht. Und so wird man ein bisschen introduced, glaube ich, zum Thema Joe, zum Thema das Verhältnis zwischen Joe und Carol ist übrigens so angespannt, weil Carol ihn natürlich extrem angeht. Denn sie sieht sich ja als Tierschützerin und versucht, Joe das Leben schwer zu machen, ne?
Ja. Sie will natürlich die ganze Sache unterbinden, aber gleichzeitig flippt er halt komplett aus, weil er sagt so, ihr wollt mich ankreiden, guck mal, was die macht. So. Mhm. Und das Problem ist, glaube ich, immer nicht, also ich glaube, seine Gründe, warum er Carol Baskin hasst, die sind verständlich. Das Problem ist nur immer, dass er super, wie du eben schon sagst, super irrational handelt. Also wenn sie auch mit diesem Helikopter da einfach da drüber fliegen über das Gelände und er sagt dann so, er wird jetzt super gerne Handgranaten runterschmeißen und so. Meinst du, Mann, Alter, der Typ ist halt dumm. So, also das ist halt irrationales Hassverhalten. Damit hat er das nicht unter Kontrolle und damit hat er auch die Situation nicht unter Kontrolle. Und das ist halt sie wirkt halt immer ruhiger, sie wirkt immer zurückgelehnter, sie wirkt immer konzentrierter und deswegen wirkt sie auch immer erstmal Joe überlegen. Aber auch wenn man eigentlich sich die Sache betrachtet, man merkt, die sind zumindest gleich auf oder wahrscheinlich ist sie doch auch schlimmer, weil es so viele Indizien gibt, dass sie eventuell doch auch für den Mord ihres Mannes mitverantwortlich ist zumindest. Mhm. Also auch, dass sie da ja, das erzählt ja irgendwann diese Anne McQueen, ich gucke jetzt gerade hier auch nochmal auf die Namen, das ist ja die Assistentin gewesen von Dawn, die ihn irgendwie viele, viele Jahre begleitet hat und wie sie sagt, so ja, die sind dann irgendwann eines Nachts ist sie gekommen mit ihr Bruder ist ja Polizist gewesen und die sind hier aufs Gelände gegangen und haben dann einfach alle Schränke geleert und ich konnte überhaupt nichts machen, weil das ist der ihr Gelände so. Und die haben ganz viele Sachen mitgenommen und Schecks und sonst irgendwas und irgendwelche Unterlagen, die wir nie wieder gesehen haben, von denen wir nicht wissen, was drin steht. Und die Sachen sind alle verschwunden. Und das bedeutet halt, dass da anscheinend schon auch krasse Sachen gemacht wurden. Also Carol Baskin hat auf jeden Fall versucht, was zu verstecken. Und dieses, wie du schon sagst, dieses komische Auto am Flughafen und sowas, was da so hingestellt wurde irgendwie, das ist alles auch sehr, 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 sehr verdächtig. Also da ist nicht zu trauen, aber der irrationale Joe verliert halt daneben trotzdem einfach, weil er viel zu emotional ist.
Die grundsätzliche, also eine Gemeinsamkeit haben auf jeden Fall all diese Hüter von Tierchen, sei es Doc Antle, sei es Joe Exotic, sei es hier Carol Baskin, alle haben anscheinend irgendwas an sich und schaffen es dadurch, so eine Art unterwürfige Handlanger um sich zu, also so Schergen sammeln sich um die rum an, die irgendwie bereitwillig alles für die tun. Ja, also bei Carol ist es zum Beispiel ganz dolle, ihr Ehemann Prinz Charles, aka Howard, der also da gibt es fantastische Bilder von dem Internet, wie er angeleint am Strand von ihr Gassi geführt wird und den Satz sagt: Ich habe nur ein Ziel im Leben und es ist es, diese Frau glücklich zu machen. Also da ist, ich sag jetzt mal, da ist auf jeden Fall viel im Argen. Da möchte man auch nicht ins Schlafzimmer gucken, was da so los ist. Bei Joe Exotic ist es ja immer unterschiedlich. Da kommen im Laufe der Zeit auch immer mehr Leute dazu, die sich so ihm unterwerfen. Man muss auch sagen, wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Grund für seine Leichtsinnigkeit bei Jeff und so weiter gewesen, dass er ja immer derjenige war, der so ein bisschen das Sagen hatte und früher oder später haben sich die Leute ihm einfach unterworfen. Und einer, der da am ehesten vorgestellt wird, ist, glaube ich, John Finlay. Das ist Joes Husband, der auch übrigens über seinem Penis das tolle Tattoo trägt. Das ist Eigentum von Joe Exotic.
Wahnsinn.
Fand ich auf jeden Fall krass. Wird am Ende auch nochmal wegtätowiert.
Halb. Das Cover-up ist so scheiße, genau. Mann.
Auch ganz offensichtlich hat der Mann ein Drogenproblem oder ein Problem mit Zahnhygiene, denn er hat tatsächlich nur noch 3 Zähne im Mund. Und sieht aber so ein bisschen aus wie, also eigentlich wahrscheinlich so ein attraktiver Typ, den könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie wie heißt er noch gleich, hier der Bane aus Batman,
Tom Hardy.
Hat so Tom Hardy Vibes und hat's auch übrigens nicht eingesehen, sich für die ganze Dokumentation auch nur irgendwann T-Shirt mal ein T-Shirt anzuziehen. Das liebe ich. Sitzt da die ganze Zeit im Sessel und sagt, und interessanter Typ, weil der ist halt interessant in dieser Doku, denn er ist auf jeden Fall so ein bisschen Joes Handlanger und sieht die Sache zum Teil auch mal kritisch, aber am Ende des Tages, glaube ich, liebt er die ganze Zeit vor allem Joe. Bis zu einem gewissen Punkt in der Dokumentation ist er da ihm einfach nur ergeben und macht so ein bisschen einfach dem seinen Kram, was er halt von ihm verlangt. Und von diesen Art von Handlangern hat Joe extrem viele. Und jetzt kommt das, was ich so erstaunlich finde, auch viele, wo man sich denkt, ich glaube, die sind eigentlich schlauer als er. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja.
Also es gab so 2-3 Leute, auch hier die Lady, der oder der Typ, der den Arm abgerissen bekommen hat von einem Tiger. Ja, Leute, ihr hört richtig. Hat im Park gearbeitet. Es kam dazu, also zu dem, was womit man fast rechnen muss, wenn man mit wilden Tieren arbeitet. Ein Tiger hat sich entschlossen, der beißt sich jetzt den Arm ab. Und was daraufhin passiert ist, ist, dass die im Krankenhaus war und, glaube ich, nach ein paar Stunden, nachdem der Arm amputiert war, hat sie gesagt, und ich gehe jetzt sofort wieder arbeiten, weil, Leute, das ist wichtig, dass der Park keine schlechte Promo bekommt. Mhm. Und da war ich wirklich so, ey, das ist nicht dein fucking Ernst. Ey, ganz ehrlich, ich bin manchmal mit einem Schnupfen 3 Tage zu Hause und dir reißt jemand den Arm ab. Ein Tiger beißt dir deinen Arm ab, du kriegst ihn amputiert und sagst ein paar Stunden später wieder, let's do this. Ist in dem Park übrigens Normalität, weil ihr Mitarbeiter, ihr einer Kollege, hat auch keine Beine mehr. Also, ich weiß auch nicht mehr. Ist aber eine andere Geschichte, angeblich erzählt er ja.
Läuft sich die ja quasi ab.
Ja.
Das ist auch, also wie er das erzählt, ist mir beim zweiten Mal erst aufgefallen. Das ist so widerlich.
Alter. Das weiß ich leider gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Das musst du mir mal erzählen.
Nee, er hat einen Unfall gehabt und er ist dann sozusagen auf puren Knochen gelaufen, weil ihm unten Fleisch gefehlt hat. Und er hat dann irgendwie zu lange gearbeitet und hat sich sozusagen seine Knochen abgelaufen. Und dann mussten die amputiert werden. Weil er gesagt hat, er geht nicht in Recovery, er muss im Park arbeiten. Also auch so eine Geschichte. In dem Fall waren halt dann die Beine betroffen und deswegen hat er dann, haben wir gesagt, wir nehmen die Beine ab, sie kriegen Prothesen. Hat er gesagt, because of that, I got this cool. Ja, also. This cool legs now. Mann, Alter, diese Clown legs.
Boah. Ja, also absurde Geschichten. Und am Anfang wird so ein bisschen auch erzählt, wie Joe versucht hat, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern und das hat er relativ easy gemacht, indem er so Shows aufgeführt hat im ganzen Land, wo er auch so in so Einkaufszentren gespielt hat. So hat er sich halt seine Kohle reingeholt und dann wird übrigens noch dieser Jungmagier, J.P. Wilson heißt der, interviewt, der dem die ganzen Tricks beigebracht hat.
Diese Zaubershow, dieser Ausschnitt aus dieser Zaubershow.
Ja.
Aber das sind ja die Momente, wo man den auch irgendwie liebt, ne? Weil ja. Das, da wirkt ja Joe einfach nur dubbisch. Da bist du ja also die ganze Zeit so, Mann.
Genau.
der will halt einfach nur bekannt sein, so.
Ja, dieser John Finlay übrigens auch nimmt eine interessante Wandlung, das kann man ja ruhig mal zu Ende erzählen, den Charakter, weil irgendwann erzählt er, dass er jetzt eine Affäre hat mit der Rezeptionistin aus dem Park und John soll das bitte nicht rausbekommen und so weiter und dann ist ihm irgendwie auch so ein bisschen mehr oder weniger eingefallen, dass er eigentlich auch nie schwul war. Das finde ich so, das kann ich, als das gehört habe, war ich so, hä? Wie meinst du das jetzt? Weißt du? Das konnte ich nicht begreifen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass Joe halt die Kohle hatte, um die so ein bisschen, was Drogen angeht, auszustatten. Und das hat die halt dazu verführt, dass sie dem halt irgendwie hörig wurden.
Da wird ja, auch du musst es immer so betrachten. Er hat ja generell ganz viele so kaputte Leute um sich gesammelt. Ne? Es gibt ja auch diese eine Szene, wenn er da am Bahnhof geht, wo diese Frau sitzt, die anscheinend offensichtlich ein Drogen- oder Alkoholproblem hat oder hatte. Und er sagt so, hey, komm, so, du weißt gerade nicht, wohin mit dir, komm zu mir in den Park. So, ich glaube, dass er das auch bis zu einem gewissen Maß ernst gemeint hat, aber dass dann natürlich auch dieses so, okay, die können dann hier was arbeiten, weil er gibt ihnen ja nicht gut Geld. Sie leben teilweise in ziemlich erbärmlichen Behausungen. Man muss aber jetzt auch sagen, und da unterscheidet sich zum Beispiel wieder Joe von Doc Antle. Doc Antle hat jeder seiner Konkubinen ein Haus hingestellt auf seinem riesigen Grundstück. Und Joey lebt auch ziemlich abgefuckt in so einem Haus, was jetzt nicht sich so krass abhebt von dem, wie seine Mitarbeiter leben. Doc Antle hat wesentlich mehr Kohle, gibt aber irgendwie den Mädels $100 die Woche und lässt sie in der Hütte schlafen mit Kakerlaken und sagt ja auch zu denen am Anfang so, ihr seid Dreck, aber wenn ihr wollt, ich kann euch da helfen. Das erzählt ja diese Barbara Fischer dann irgendwann auch, die einer seiner Ex-Konkubinen war. Und ich glaube, dass da so ein bisschen der Unterschied liegt und dass Joey schon auch so, weil er selber so ein abgefucktes Leben hatte und selber so mit abgefuckten Typen irgendwie verkehrt hat, dass er auch so, das schert er halt sehr, sehr krass um sich. Er holt ja ganz viele Leute aus dem Knast und sowas. Und ja, deswegen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich sage, das ist so ein fieses, kühles Kalkül bei ihm, sondern ich glaube, damit hat er sich auch irgendwie am wohlsten gefühlt. So.
Naja, aber dann introducen wir doch mal Travis Maldonado. Was übrigens auch interessant ist, Joe Exotic wechselt seinen Nachnamen, glaube ich, 3-mal in der Dokumentation. Sollte man auf jeden Fall auch dazu sagen. Travis Maldonado kommt, glaube ich, als ganz, ganz junger Typ in diesen Zoo. Ne? Wie heißt der nochmal? Der GW, was? Irgendwie sowas. GW Zoo. Und
GW,
so.
Ja, GW. Irgendwie so. Ja, ja.
Und Travis Maldonado kommt und ich muss sagen, süßer Typ eigentlich. Sehr, sehr attraktiv, groß. Ja. Wirkt irgendwie auch nicht wie, als wäre total blöd. Kifft ein bisschen viel. Und dann ist das ehrlich gesagt für mich so unfassbar gewesen, wie man den am Anfang sieht, wie er in diesem Park auftaucht am Anfang. Und die Eltern geben den so ab und es wirkt alles so irgendwie recht vernünftig. Cut. Paar Szenen später sieht man den einfach nur älter, Bierplauze, Joint im Maul, Meth am Rauchen und ballert mit einem Großkalibergewehr einfach in den See. Und ich bin so, was ist passiert, Bro? Weißt du?
Ja, der hat dem nicht standgehalten. Dieses erste Video, wenn er da vor dem Greenscreen sitzt, da sieht er noch total gepflegt aus und dann kommt halt dieser Cut.
Ja. Also das war einfach nur brutal. Und ja. Da habe ich mir gedacht, okay, fuck, was ist mit dem eigentlich los? Der eine unfassbare Geschichte hat, einer der Überrascher, einer der Charakter, die dich am meisten überraschen, würde ich sagen, der auch auf jeden Fall ein Gewaltproblem hat, auch irgendwas in sich mit sich rumschleppt. Und ich glaube, was er mit sich rumgeschleppt hat, war auch so ein bisschen dieses Problem. Der war ja auch nicht schwul, wie sich irgendwann rausstellte, sondern hat sich da irgendwie auch so hingegeben, Joe, und hat dafür, glaube ich, auch immer ganz gut Gras und Meth oder sonst irgendwas bekommen und war da wie ruhig gestellt, hatte ich manchmal das Gefühl. Und
dann, ja, der wirkt die ganze Zeit, als wäre der überhaupt nicht da.
Ja, und dann hat er
alle aber... Alle Szenen mit dem wirken so ab.
Dann
so
hat er aber seine Momente, wo der so ganz kurz, glaube ich, so einen klaren Moment hat und sich dann so hasst und dann so mit der Knarre durch den Park fährt und anfängt so spaßeshalber auf Leute die Knarre zu richten und das ist so die Grundstimmung auf dem Arbeitsplatz, finde ich einfach auch stark. Also da kann ich, da denke ich mir so, ich rede mir dann immer ein, ich glaube, sowas gäbe es in Deutschland nicht. Weil ich mir immer denke so, hier ist immer noch ein Vernünftiger, der sich das anguckt und sagt so, okay, ich rufe die Bullen. und dann gucken die sich das an und sagen, es ist halt auch hier so, dass du nicht einfach, und da kommen wir wieder zu einem ganz anderen Problem, du kannst halt auch nicht einfach mit Knarren rumrennen. Ne? Und was wir da gesehen haben, ist, glaube ich, die absolute Wählerschaft von Donald Trump, also diese komplette Dokumentation über, weil jeder, der sich gefragt hat noch vor kurzem, wie kann so ein Mann in Amerika, so einem Land, wo wir so oft hingucken, gucken und uns auch so popkulturell so bedienen. Wie kann so ein Mann in so einem Land, was eigentlich so cool wirkt teilweise, an die Macht kommen? Leute, guckt euch die Dokumentation an und ihr werdet wissen, warum. Weil es gibt einfach Leute, die so sind wie Joe Exotic und Travis Maldonado und die Mutter von Travis, die irgendwann da sitzt, ich will jetzt nicht sagen wann, und einfach auch nur komplett weggetreten, auf einem Stuhl gar nicht rafft, was gerade um sie rum eigentlich wirklich passiert. Und das ist so traurig, sich anzusehen. Ganz, ganz traurig. Das ist einfach, das sind so Leute, die kommen auf die Welt, um zu scheitern, und es gibt kein Happy End, habe ich manchmal das Gefühl. Du konntest von Anfang an sehen, was die für eine Rolle in auf der Welt einnehmen, und die haben es keinen Meter verändern wollen. So, das ist so traurig. Also, boah, richtig, richtig heftig.
Und unter solchen Leuten ist halt dann der einäugige König, und deswegen hebt sich ja Joe auch teilweise so ab, ne? So.
Ja, absolut. Ja, also das ist so ein bisschen zu Joe und Joes Sippschaft mal zum einen, aber du hast ja gerade eben schon so schön über Doc Antle und seine Konkubinen geredet, vielleicht kannst du zu denen mal was sagen.
Also wie gesagt, Doc Antle denkt man erstmal...
Konkubinen ist auch so ein geiles Wort.
Geiles Wort, ne, liebe ich. Doc Antle, denkt man ja erstmal, wird so ein bisschen introduced und man weiß nicht so richtig, wie man den zuzuordnen hat. Ich habe erst gedacht, so, okay, ist das der Erzfeind von Joe? Oh Gott, der fickt den bestimmt richtig so. Aber im Endeffekt ist ja eine gewisse Sympathie oder Vorsicht auf beiden Seiten da, so von Doc Antle zu Joe und von Joe zu Doc Antle. Und Doc Antle ist einfach auch nur einer, der uns erstmal introduced wird. Ich glaube, es ist in der zweiten oder in der dritten Folge, kriegt man dann einen genaueren Einblick in das Leben von Doc Antle, wie er seinen Werdegang bestritten hat, dass er auch schon sehr, sehr früh ein langhaariger, in den 70er, 80er ein gut aussehender Typ war, so der halt schon sehr früh dieses Ganze mit Tigern und Wildkatzen kann man irgendwie die Frauen beeindrucken, und der sich da so nach und nach im Fahrwasser seines Vaters ein Imperium aufgebaut hat, was auch so eine, ja, im Endeffekt das gleiche ist wie Joe, Wildkatzen halt in Gehegen hält, ein riesiges Anwesen hat mit mehreren Häusern drauf, und nicht nur, dass er diese Katzen, also diese Tiger und andere Tiere und Elefanten und was weiß ich, also gibt's diese Szene, wenn der da das erste Mal auf dem Elefanten anreitet, Mann, das ist einfach nur so, das kann man nicht glauben. Da sitzt man
wirklich, wo er baden geht?
Ja.
Ja.
Das ist irre. Und man kriegt relativ schnell raus, dass Doc Antle auch auf jeden Fall ein Sexual Guy ist. Der Dominic Hammes hat eine sehr schöne Anmerkung gemacht, und zwar sieht er aus wie Tim Robbins in High Fidelity. Und das stimmt 3000%ig. Und er hat auch so ein bisschen diese sexuelle Aura von Tim Robbins in High Fidelity. Also das ist auf jeden Fall true. Und ich finde, Doc Antle ist ganz vielschichtig. Auf der einen Seite ist er ein Wichser. Er ist ein ganz klarer Wichser, weil dieses, wie er seine Frauen hält, also erstmal sie er seine Frauen aussucht.
Ich hab das gerade gegoogelt, ey. Das ist 1:1. Du hast vollkommen recht. Er sieht genauso aus.
Also Doc Antle versteht es, den Park auch noch für sich auf sexueller Ebene zu nutzen. Keiner weiß, wie viele Frauen er eigentlich wirklich hatte oder hat. Er baut sich auf jeden Fall so sein eigenes Harem auf. Es gibt ja irgendwann später diesen Tim Stark, der dann irgendwann sagt so, scheißegal, erzähl mir nicht, wie du die Tiger in den Griff kriegst, erzähl mir, wie du das mit den Frauen machst. Weil er so viele Mädels hat in dem Park, die alle irgendwie bombenmäßig aussehen, die er alle irgendwie in seine Fittiche nimmt, die er sozusagen jobmäßig auf, der nutzt es auf jeden Fall aus, seine Position, um sie sozusagen in so auf bisschen so auf sich aufmerksam zu machen und auch so schon in die Richtung zu drängen, dass sie ein besseres Leben im Park haben, wenn sie mit ihm schlafen. Das erzählt ja dann auch diese Frau, diese Barbara. Und das ist einfach nur eine ganz, das ist ein krasser Bösewicht eigentlich so. Das, also der ist auch nicht real, was seine Boshaftigkeit ist angeht, weil ja, da passiert so viel, über den gibt's auch so viel böse Gerüchte, und der ist auch undurchsichtig. Also man sagt über Doc Antle zum Beispiel, dass er auch, es gäbe das Gerücht, dass seine Tiger, wenn sie keinen Nutzen mehr für ihn haben, dass er anscheinend eine extra Gaskammer für die Tiger hat, aber keiner kann es nachweisen. Ist immer die Frage, wie viel Gerücht ist da dran und wie viel nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr herrisch, das merkt man schon, wenn er das erste Mal spricht. Er spricht immer sehr laut, immer sehr konzentriert. Er hat immer so, also wie das erste Mal anfängt zu reden in die Kamera, ist er 30% lauter als alle anderen, hat man das Gefühl, die der Doku reden. Mhm. Und er schreit immer, und damit merkst du aber auch ganz klar, es ist ganz klar, wie er sich zu geben hat. Er hat ganz klar, wie seine Persönlichkeit zu wirken hat. Und das ist ja das, worüber wir uns auch schon im Privaten so oft unterhalten haben, über so Personen, wie die so, also wie man so stark auftritt. Und ich finde, Doc Antle hat auf jeden Fall, egal ob jetzt positiv oder negativ, ein sehr, sehr starkes Auftreten, extrem starkes Auftreten, vielleicht das stärkste der ganzen Doku. Auch Jeff Lowe, der ja immer nur so sich reinflüstert eigentlich, so, der auch Bösewicht ist, aber immer so, aber der ist ja wirklich so die ganze Zeit auf 180 so, wenn er redet. Oder, now, you know Carol Baskin, da-da-da-da, und du bist so, Alter, der Typ ist einfach nur laut. Und ja, ich glaube, dadurch bezirzt er halt auch seine Frauen und dadurch, dass er dann halt irgendwie Frauen von sich abhängig macht und ja, sich sozusagen den Kader immer frisch hält, egal ob das jetzt mit seinen Tigern ist oder halt mit seinen Konkubinen, wie ich es so schön nenne. Diese Barbara Fischer erzählt halt so, ja, sie hat ihn schon geliebt, aber er war halt auf jeden Fall auch ein Arschloch so. Und dass er halt irgendwann zu ihr gesagt hat, dass er sie wahnsinnig viel hat arbeiten lassen, schlecht bezahlt, schlechte Unterkunft bis zu dem Zeitpunkt, wo er sie sozusagen das erste Mal mit ihr geschlafen hat und sie sozusagen sexuell von sich abhängig gemacht hat, um dann irgendwie so ein seltsames Stockholm-Syndrom aufzubauen. Und wenn er dann noch sagt, ja, wir haben den halt, oder sie sagt dann so, ey, der hat mir einfach irgendwann ungefragt, hat er gesagt so, ja, du hast nächste Woche einen Termin, dann mach ich dir die Titten größer. So, und dann hat sie gesagt, nehm ich mach das, weil dann habe ich mal wenigstens eine Woche frei, weil sonst habe ich ja nicht frei. Also es ist ein harter Hund, so auf jeden Fall. Doc Antle ist ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Bei weitem nicht der böseste, aber schon einer der, die ins bösere Drittel fallen in der Doku.
Was auch faszinierend. Was auch ganz kurz gezeigt wird, ist ja der Sohn von Doc Antle, dieser Cody.
Einfach aussieht wie ein Klein.
Ja, so also wirklich, ey. Das ist ein großartiger Typ. Ja, ansonsten, Doc Antle finde ich auch auf jeden Fall einen dieser Charakter, wo man sich wünscht, eigentlich nochmal eine eigene Doku, weil da wird ja voll, auch, da wird ja auch mal ganz kurz so sein Reservoir gezeigt und das ist ja riesengroß, Alter. Das, wo der abhängt, also diese ganze, der, dem gehört ja, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob da Land nichts kostet, aber also dem gehört ja so ein Dorf fast, oder? Oder habe ich das falsch eingeschätzt?
Ja, doch, so, also der hat ein riesen Grundstück, der hat da das Ding drauf und dann hat er, wie gesagt, der irgendwie halt, fährt er ja durch und sagt so, ja, hier ist das und da ist das Haus und so. Und wenn er dann auch irgendwie sagt so, yo, können wir bei Ihnen filmen? Er sagt, nee, bei mir filmt ihr nicht so, das ist nichts fürs, das ist nichts fürs Tagesprogramm und
yeah,
so. Also einfach, das ist halt ein Ficker, so, weißt du? Doc Antle ist ein richtig krasser Ficker.
Das ist ein Drecksau, ja. Ein Typ, den ich auch noch von dir mal ganz kurz porträtiert haben will, weil ich den beim ersten Mal schauen, glaube ich, gar nicht so richtig in seiner Gänze begriffen habe, aber du hast es ja jetzt schon zweimal geschaut, ist dieser Typ, der ist euch wahrscheinlich, wenn ihr die Doku geschaut habt, aufgefallen, weil der schon kriminell war, bevor der sich um diese Tiere gekümmert hat. Und zwar ist es dieser, mir fällt gerade der Name nicht ein, Max.
Warte,
Mario Tabrowi oder so.
Oh, das ist der, also der ist eigentlich Mario, warte, wo ist denn der jetzt hier?
Tabro.
Das ist Mario
Tabro oder so.
Ja, ja, dieser Tabro. Das ist ja der, von dem man sagt, er ist der echte Tony Montana. Ja. Er ist der echte Tony Montana.
Nach ihm inspiriert wurde der Film Scarface gedreht, sagt er.
Ey, der Typ sieht einfach aus wie das personifizierte Böse. Der Typ ist einfach nur krass. Der sitzt da, erzählt irgendwie, dass er hat mit Drogengeld verdient, er saß auch im Knast. Er saß unter anderem im Knast, weil er anscheinend jemanden beauftragt hat, einen anderen mit einer Kettensäge zu zerstückeln. Die Szene gibt's ja auch in Scarface, wenn sie den Typen in der Badewanne abmurksen. Und man kriegt sie nur so an der Seite. Also über den hätte ich gern auch eine Doku. Weil ich glaube, da geht's richtig tief. Wir kriegen wirklich nur Häppchen hingeworfen, was den angeht. Aber der Typ ist einfach nur ein richtig krasser Bösewicht. In jeder Phase ist der richtig, richtig
unfassbar
böse.
Unfassbar.
Und das siehst du dem auch an. Der sieht einfach auch schlimm aus. Und dass der da so sitzt und so ein bisschen nett über Tiere und sowas reden, der weiß auch, wie er sich zu verkaufen hat. Aber ich glaube, der Typ ist vielleicht in der ganzen Doku, der auftaucht, der Übelste, was da hinten dran noch steckt. So.
Weil, ja, der hat doch irgendwie in Schlangen Kokain geschmuggelt und
ja,
so.
Ja, ja, genau. Die erzählen, dass der in Schlangen Kokain geschmuggelt hat.
Und dann haben die einfach aufgeschlitzt und haben das Kokain rausgeholt, ja. Und ja. Und seine Frau, die irgendwie schon seit 30 Jahren mit ihm zusammen ist, wie oft muss man sich die Augen zuhalten eigentlich, um so lange mit jemandem zusammen zu sein, der so drauf ist? Raff ich gar nicht. Ja, aber ey, du sagst vollkommen richtig, der braucht eine eigene Doku. Auch großartig übrigens, allein allein schon filmisch, weil das ist ja auch geil gefilmt, muss man teilweise sagen, ne? Also wie zum Beispiel hier die Familie Linda Sanchez und Gail Rathbone, also die, ich glaube, zwei Töchter von Don, ne, waren es, glaube ich, Dons Töchter, der ja wahrscheinlich von Carol eventuell ermordet wurde, und die Ex-Frau von Don sitzen ja dann in diesem geilen, in dieser, also generell sind ja alle Buden einfach nur großartig aus und ist sau amerikanisch, und da hocken die drin quasi und erzählen, irgendwie zwei Frauen auf einem Sessel, und erzählen halt so ein bisschen, wie Carol sich so langsam aber sicher Don zu eigen gemacht hat, ne, und wie die den so langsam aber sicher ausgewrungen hat und dann eben gesagt hat, okay, und jetzt, wo er tot ist, kriegt keiner von euch auch nur irgendeinen Cent. Für mich auch eine großartige Szene, oder immer wieder großartige Szenen, wenn die da sitzen und einfach so ein bisschen vom Leder lassen. Übrigens auch witzig, das sind zwei Töchter und einmal die Mutter, und ich finde, man erkennt keinen Altersunterschied, müsst ihr mal drauf achten.
Gleich halt aus.
Sind alle gleich, das ist wirklich so. Brutal, ey. Das ist einfach nur, wo man sich so denkt, ey, was ist da eigentlich falsch gelaufen? Aber die sehen meiner Meinung nach am kultiviertesten noch aus. Die sehen aus, als ob sie einigermaßen ihr Leben im Griff haben. Und ganz, ganz merkwürdig traurigen Charakter finde ich übrigens auch Dylan Passage. Das ist Joe's, wird irgendwann, Joe hat irgendwann ein Date, wo man sich schon fragt, okay, ich glaube, sein Ex, das kann man jetzt, glaube ich, nicht spoilern, oder was denkst du?
Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall über die Passage reden, oder wir schieben das nach hinten und machen noch einen kurzen Spoilerteil auf, aber wir müssen auf jeden Fall noch
über die Passage reden.
Die Passage reden.
Ja, ey. Gut.
Ja. Dann lass uns den mal kurz nach hinten schieben. Mhm. Ich möchte ganz kurz über Rick Kirkham reden, weil ich den, das ist ja eine Figur, die ich ja nicht kapiere. Also Rick Kirkham wird am Anfang der Doku relativ schnell vorgestellt als Produzent. Der dieses Joe Exotic TV produziert, der Typ sieht aus
wie aus dem Jurassic Park. Er
sieht einfach aus wie Freddy Krueger, was?
So wie Freddy Krueger! Ja, absolut. Ich habe gesagt, er sieht aus wie aus dem Jurassic Park, aber du hast noch mehr recht, ja.
Ja, sieht auch aus wie so Jurassic Park. Aber er sieht auch krass aus wie der lebendig gewordene Freddy Krueger. Abgefuckter Typ. Ich kenne viele, die den total sympathisch finden. Finde ich sogar eher einer für mich noch der unsympathischeren Figuren, weil er ganz okay, er redet auch sehr ehrlich. Er sagt ja auch so, mir war das alles scheißegal. Also ich habe diese TV-Sendung für den produziert, seine blöde Internetshow. Ich wollte, das war meine Rente so, die Reality-TV über Joe Exotic. Das war unfassbares Material. Ich habe die Kamera auf alles draufgehalten. So. Und deswegen gibt's auch so viel Videomaterial aus dieser Zeit, bevor diese eigentliche Doku, die wir hier sehen, entstanden ist, weil da anscheinend viel entstanden ist. Aber das habe ich alles nicht so ganz kapiert, weil ja später dann dieses Studio so abfackelt. Aber anscheinend sind das ja, man sieht ja trotzdem, wann ist dieses ganze Material entstanden so. Naja, das habe ich nicht hundertprozentig alles verstanden. Auf jeden Fall, Teile davon sind auch auf jeden Fall aus der Kamera von Rick Kirkham, der sozusagen sehr, sehr viel Zeit da verbracht hat, der sich eingerichtet hatte, die sich ein Studio dahin gebaut hatten. Und der auch wahnsinnig abgefuckter Typ einfach ist. Sehr, sehr schlecht teilweise über Joey redet, auch teilweise mit Verständnis, aber auch teilweise sehr schlecht. Sagt, dass der Typ auf jeden Fall der Teufel war und sich anscheinend irgendwann sehr, sehr mit Joey angelegt hat, als Joey nochmal die Rechte klar gemacht hat, weil er Joey anscheinend einen ziemlich krassen Vertrag, was das Videomaterial für die Reality-TV-Show angeht, ihn hat unterzeichnen lassen, den sich natürlich der dubbische Joey Exotic nicht wirklich durchgelesen hat. Sagt, oh my god, a TV-Show, that's nice. Und dann hat er ihn halt über den Tisch gezogen. Und als Joey dann in seiner Phase, wo er so langsam kippt, wo Joey langsam immer mehr kippt, dann irgendwie an die Wand fahren lässt, da ergreift Joey dann anscheinend, das ist auch natürlich nicht hundertprozentig nachgewiesen, aber die Zeichen deuten sehr stark darauf hin, dass Joey sich verpisst hat, auf eine Beerdigung zu fahren, vorsätzlich, aber gleichzeitig halt dieses Studio hat abfackeln lassen, was dann auch leider noch 5 Alligatoren das Leben gekostet hat. Das ist halt immer das, was mich so nervt an dieser Doku, dass immer, wenn man sagt, ja, da sind halt so Hillbillies, die sich so bekriegen, dass aber oft halt die Tiere auch noch das Leidtragen sind. Also das ist wirklich das Schlimme und gibt der ganzen Sache halt auch immer so den Fadenbeigeschmack.
Ja, voll.
Dass man halt sagt, so, weil das ist dann so der Moment, wo man Joey nicht mehr witzig finden kann. So, weißt du, wo man nicht mehr sagt, so, ja, sondern er hat dann halt so, hat halt einfach dann dieses Ding abfackeln lassen und vielleicht war es nicht seine Ambition, die Alligatoren dann noch mit sterben zu lassen, aber und er versucht das ja dann auch noch alles Carol Baskin in die Schuhe zu schieben. Also ab da ist es halt auch der Krieg nicht mehr witzig so. Ab da ist es dann mehr als nur ein Internetvideo, wo einer Gummipuppe irgendwie ein Dildo ins Maul steckt, sondern es ist halt ab dem Zeitpunkt dann auch wirklich Krieg. So. Und auch nicht nur Krieg mit Carol Baskin, sondern auch der Krieg intern. Kirkham haut dann ab und sagt, der Typ ist nuts, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich verpiss mich so, und Kirkham ist dann noch raus. Ist eine interessante Figur, gerade in der ersten Hälfte der Doku, weil er auch so ein Punkt ist, wo ein krasses Kippen in der Doku aufkommt, ist dann mit Joey, was ich eben genannt habe.
Hm. Ja. Ja, voll.
Also, ist das eine Figur?
Da bin ich übrigens total bei dir. Ich finde den Typen auch, ehrlich gesagt, weniger cool als uncool. Und eine Figur, die noch wichtig ist, ja, die ich auch absolut, auch wieder so ein Fall von eigentlich schlauer, eigentlich kein so uncleverer Typ, ist Joshua Dial. Das ist der Kampagnenmanager gewesen von der großartigen Kampagne, die Joe Exotic ins Leben gerufen hat, um, ich weiß nicht, der Governor zu werden. Und also jetzt müssen wir mal ganz kurz eine Sache sagen. Ich habe irgendwann mal ein Foto gesehen. Meine ich, da hätte drauf gestanden, dass er 19% der Stimmen hat. Kann das sein, Max?
Ja, ja, das stimmt. Das ist in der Doku drin.
19%. Und das müsst ihr euch mal reinfahren. Also Joe Exotic, ein offensichtlich wahnsinniger Hillbilly, bekommt 19% der Stimmen. Und da werden ganz kurz übrigens, das ist ja, hat jetzt nichts mit Joshua zu tun, aber da werden so ganz kurz so Videos gezeigt, was die Leute von ihm halten. Und Leute, ich sag euch was, wenn das mal in Deutschland passiert, ne? Also wenn wir mal so weit in Deutschland sind, dass solche Interviews hier regelmäßig auftauchen, dass so ein Hillbilly hier 19% bekommt, wander ich aus, Max. Komm, fahren wir schön nach Holland. So, dieser Josh, ja, ich glaube, keine Ahnung, Walmart gearbeitet oder so, wurde dann angesprochen von Joe Exotic.
Genau, der Waffenabteil vom Walmart hat er gearbeitet und hat Joey mal seine Munition verkauft. Da hat er seinen Wahlkampagnetypen aufgetrieben, Mann. Das ist doch eine South Park-Folge. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Im Walmart in der Knarrenabteilung. Du machst meine Wahlkampagne zum Governor of Oklahoma.
Und er sagt, yo, war schon immer auch ein Traum von mir, sowas zu machen. Hat er dann natürlich auch nicht ausschlagen können, ne, das Angebot.
Ja, und sagt, das war die schlimmste Zeit seines Lebens.
Ja, der hat furchtbare Sachen erlebt, das muss man sagen. Also er hat auf jeden Fall den traumatischsten die hat bei einer sehr, sehr traumatischen Situation, glaube ich, war er dabei. Und
schon die dramatischste, ja.
Ja, ne? Schon die heftigste Szene. Ja, schon. Dieser Typ erlebt dann mit ihm natürlich einen Wahlkampf, der natürlich seinesgleichen gesucht hat. Also die haben dann zum Beispiel gesagt, ja komm, lass doch mal die Tiger jetzt auf so einen Wagen spannen, mach mal so ein Gitter, so einen Käfig auf den Wagen und fahren dann einfach mal durch Oklahoma und winken den Leuten zu, weil die Leute lieben ja Tiger und so, und dann werden die schon auch sehen, dass es gut ist, wenn man mich wählt, und dann hat er da eine Scheiße, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, Max, dazu habe ich wirklich, ich hab's nur einmal gesehen, aber also diese ganze Vorstellung von Joe Exotic, wie der sich auch generell da so präsentiert hat, um zu sagen quasi, dass er irgendwie gewählt werden muss, gleichzeitig erwähnt er natürlich auch immer, dass die Bitch Carol Baskin auf jeden Fall abgeknallt gehört, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das kann ich einfach alles nicht glauben. Stellt euch mal vor, genau, und das war auch das, wo er sich hingestellt hat und gesagt, I'm gay, I'm bababa. Das war, glaube ich, in seiner Wahlkampagne drin. Mm. Und das wurde.
Weil der so, humpelt ja schon in dem Video.
Ja, genau. Ja, ja. Und es wurde so ein kleiner Running Gag auch. Also ich glaube, John Oliver hat es auch aufgegriffen und hat darüber was erzählt. Und das war natürlich für alle ganz, ganz witzig. Und dann hat er ja am Ende Gott sei Dank nicht gewonnen. Aber der hat trotzdem 19% geholt, wo ich mir so denke, Leute, sowas kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Also und bei so Wahlen macht ja keiner, also keiner geht ja ironisch wählen, also vielleicht so 2-3 Leute, aber keiner wählt ja aus Gag jemanden. Und dann kann ich mir, also ich kann es mir einfach nicht erklären, was da passiert
ist. Naja, weil das, aber ich glaube, es ist doch total interessant, weil du ja vorhin auch davon geredet hast, man kann sich ja nicht nachvollziehen, wie sowas wie Trump zustande kam. Und das erklärt es alles, wie die Leute über den reden, wo der war, diese ganzen Käfer, diese ganzen kleinen Städte in Amerika, so, von denen es einfach viel mehr gibt als von den großen Städten. Klar sind die großen zivilisierter, in der Regel, wenn jetzt nicht gerade Corona wütet, aber normalerweise sind diese Städte zivilisierter. Und das ist natürlich für uns unvorstellbar, mit unserem Mindset, dass es sowas gibt, aber wir haben das ja auch so. Wo kommen denn bei uns die AfD-Wahlstimmen so? Weil die kommen größtenteils nicht aus den Städten. Die kommen aus den kleinen komischen Dörfern zwischen uns. Die kommen von den ganzen Landstraßen, die wir manchmal langfahren, wenn wir von der Autobahn runter müssen, weil da eine Vollsperrung ist. Mhm. Daher kommt es so. Und da ist es halt auch so. Da sitzen Leute, und für die ist es ein Mann des Volkes. Für die ist es kein Typ im Anzug, sondern der Typ ist ein schwuler, gepierster Typ mit einem Fokuhila, der einen Tiger zu hat und der einfach nur die ganze Zeit mit Knarren auf eine Gummipuppe schießt. Und die sagen so, ja, der Typ ist halt real. So, der ist realer und der ist greifbarer für mich. als Carol Baskin zum Beispiel. Deswegen, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, aber das begründet es so ein bisschen.
Ja, er sagt, also eine Frau sagt ja auch, naja, schlimmer als der letzte Gouverneur wird er schon auch nicht. So, wo ich mir sage, das ist eine gute, also das ist ein guter Punkt irgendwie, so kann man es machen. Ey, das ist wirklich, also das ist wirklich ein Land, was ich irgendwie so, ich habe manchmal das Gefühl, die haben sich so, ach, mit diesem, es gibt ja auch so Sheriffs und so immer in so Gebieten, und das würde mich auch mal interessieren, so County Sheriffs, weil das ist ja auch, das hat ja auch immer so eine Brise von wie nennt man das, nicht Bestechen, Korruption, und das ist schon auch alles ein bisschen merkwürdig, ne? Also manchmal haben die so, wenn es so weiter aus den Städten rausgeht, da wird es relativ schnell ein bisschen merkwürdig, ein bisschen absurd, sehr, sehr kleingeistig, da mache ich mir schon echt Gedanken manchmal um die USA. Mache ich mir gerade sowieso, wenn ich die Corona-Zahlen sehe, aber naja, gut. Heftig. Also das ist wirklich ein Abgesang auf Amerika, das muss man auch mal dazu sagen. Diese ganze Dokumentation, für alle Leute, die gedacht haben, Amerika, das ist einfach alles cool und wie können wir nur hier in Deutschland, wir sind lang nicht so cool wie die. Also eine Sache muss man sagen, Filme machen können wir nicht, ne? Wir können auch nicht so geile Songs machen. Aber ansonsten ist hier schon alles recht okay. Muss ich wirklich sagen, das will ich nicht tauschen. Ich habe neulich wieder irgendeine deutsche Filmproduktion gesehen, habe ich mir gedacht, Mann, das kann doch nicht sein, dass die Amis, wo so viele Trottel leben, so viel geilere Filme machen als wir. Aber doch, ja, es geht.
Jeder hat seine Qualitäten. Die sollen einfach Entertainment machen.
Genau, die sollen Entertainment machen und alles andere sollen sie bitte dringlichst lassen, ey. Naja, auf jeden Fall, dieser Joshua Dial, der ist danach auch auf jeden Fall einer, der da sitzt und so. Du merkst ihm richtig an, der ist richtig durch. Den hat es 10 Jahre gekostet, auch wenn er da nur 4 Jahre vielleicht dabei war.
Aber kennst du das Gerücht über ihn, was er gemacht hat, dass er anscheinend mit dem Samurai-Schwert auf den Typen los ist danach?
Nee. Was? Was?
Der versucht, einen Typen mit dem Samurai-Schwert abzustechen. Oder er hat sogar geschafft, es gibt auf jeden Fall über den noch so eine wilde Story mit dem Samurai-Schwert. Die habe ich aber leider gerade nicht griffbereit. Aber du kannst die auch kurz raussuchen. Dann red ich noch
mal bei ein, zwei Leute. Red du mal weiter.
Ich nehme jetzt Joshua Dial mal auf die Seite. Joshua Dial ist natürlich, der Typ sieht aus, als würde er Nugular hören. Keine Ahnung. Das ist einfach, der ist einfach wahrscheinlich der Normalste in der ganzen Doku. Der kommt halt überhaupt nicht klar. Der ist da was reingeraten und klar fickt es den so. Deswegen tut er einem leid. Bevor wir gleich über so ein paar noch richtig krasse Figuren kommen, nämlich James Garrison, Alan Glover und natürlich auch noch Jeff Lowey. Jeff Lowey ist einfach das Krasseste für mich. Reden wir nochmal ganz kurz über zwei Typen, die auch noch auftauchen, die nicht ganz so wichtig sind, die aber auch noch so ein bisschen zu den Jungs zählen, die Joey so um sich rum hat, nämlich einmal John Reinke, den haben wir ja vorhin schon erwähnt, das ist der Mann mit den Armen, mit den Beinen, beziehungsweise mit den Prothesen, und Eric Cowie, das ist der Typ, der aussieht wie Helge Schneider, der die ganze Zeit nur da sitzt und sieht als würde er den ganzen Tag, also der richtig die Fucks gibt, der richtig die Fucks gibt und über den ich am Ende auch nicht weiß, was ich von ihm halten soll, weil Eric Cowie eigentlich Joe richtig krass, richtig übel gegen den aussagt am Schluss, aber man merkt, dass der halt auch einfach, der Typ hat halt die Tiere geliebt und den killt es halt, dass er so, er fühlt sich halt verraten von der ganzen Haltung, die Joey hatte, oder von den Motiven, die Joey hatte. Er sagt, Joey war nicht das, was er mir vorgegaukelt hat zu sein. Und deswegen in so einem Anflug von Verbittertheit ihn ganz krass durch seine Aussagen an die Wand fahren lässt, was da noch mit dazu führt, definitiv, dass Joey zu 22 Jahren Knast verknackt wird. Und natürlich auch noch John Reinke, der eigentlich ein guter Typ ist so in der Doku und irgendwie auch so sein Ding macht und der das wahrscheinlich auch alles irgendwie schon liebt, was er da gemacht hat, und der zwischen diesen ganzen Wilden wirken so immer diese ganzen Angestellten von Joey, also auch wo der Arm fehlt und sowas. Das sind dann alles Figuren, die so ein bisschen das Umfeld von Joey oder das, was auch im GW-Zoo passiert, einigermaßen relativieren und sagen so, ja, da war nicht alles schlecht, da waren schon Leute dabei, die haben versucht, das ganze Ding wirklich am Leben zu halten, und während Joey irgendwie überhaupt nicht klarkam, immer weiter abgedriftet ist und sich in seinen Geschichten verloren hat mit seinen Männern, mit seinem Hass auf Carol Baskin und so weiter und so fort und einfach den Fokus verloren hat von dem, was er eigentlich mal machen wollte, haben die das Ding so am Laufen gehalten und versucht irgendwie den Tieren und die ein ordentliches Umfeld zu schaffen. Aber was natürlich auch einfach wieder immer dieser Walmart-Truck ankommt, Mann. Mit dieser ganzen, diesem Fleisch auf dieser Ladefläche.
Und wie die erzählen, dass sie daraus Burger gemacht haben. Hast du das Max, hast du das gehört?
Ja, und dass sie sagen auch so, nicht als Burger, Joey Pizza. Dann diese Pizzeria aufmacht, Pizza. Dass sie sagt, auf der Pizza war das Fleisch aus den Walmart-Trucks. Dicker. Das sind halt die Dinger, die gehen halt nicht. Also,
ja.
Also, ich meine, was soll ich dir als Koch erzählen?
Aber so? Max, vielleicht, halt. Aber hast du auch schon mal überlegt, ey, angenommen du und ich, ne, wären vielleicht vor 10 Jahren zufällig da vorbeigefahren, ne, und hätten den Typen gesehen. Meinst du, wir hätten da den Laden einigermaßen aufräumen können? Oder meinst du, dann wären wir heute auch verstörte, Meth-abhängige, vielleicht sogar tote Leute?
Ich glaube, das hätte nichts gebracht. Wir hätten da nichts mehr rausholen können, Chris. Okay. Wir wären auch nur einfach, wir würden heute Podcasten hinterm Greenscreen machen und uns irgendwie, weiß ich nicht, auf Puppen schießen von besser als Sex, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Wir hätten so irgendwo so eine Jägermeisterfahne im Vorgarten.
Im Autosaufen. Hast du die Geschichte gefunden mit Joshua?
Also nee, ich habe sehr, sehr viel anderes Witziges, also einfach witzige Memes gefunden. Ich habe ein Bild gesehen von einem Typen, der verurteilt wurde, wegen der auch so hieß, kann aber leider nicht mit, kann nicht sicher sagen, ob es war. Sorry, aber ey, ich habe so viele andere witzige Sachen gesehen, wie irgendwie Leute am Straßenrand stehen und Schilder geschrieben haben. Hup, wenn du denkst, dass Carol Baskin ihren Ehemann ermordet hat. Ja, ist auch geil, dieses eine, wo sie dieses Spiel, wer bin ich oder so spielen. Und er fragt, did she kill her husband? No. Und dann
klappt der Carol Baskin um.
Das ist das
andere. Das Meme-Game, muss man wirklich sagen, das Meme-Game ist gerade, es kriegt jeden Tag 10 neue Memes geschickt, mindestens in meiner, bei mir. Und lieb's doll. Ich lieb's einfach nur doll. Ja. Das ist einfach ein großartiges Ding.
Ich finde, wir haben schon ganz gut eigentlich die Faszination auf den Punkt gebracht. Also ich finde, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, ich fand's sehr, sehr gut, dass wir das so anhand der Charaktere gemacht haben. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar, über die könnte man reden.
Jetzt muss ich mal Jeff Lowy müssen wir noch mal kurz abhandeln. Jeff Lowy und sein Helfer.
Alan Glover.
Als Jeff Lowy aufgetaucht ist und ich habe das Outfit gesehen und seine Story, so dass er immer so in die, also allein schon, dass Jeff Lowy immer mit einem Koffer, mit einem Trolley in die Hotels gegangen ist in Vegas und hatte dann ein Tigerbaby drin und hat dann da irgendwie die Mädels aufs Hotel gelockt mit seiner Alten und die haben dann da so Sexpartys gefeiert, die in dem Kennenlernen von den Tieren begonnen haben. Und wie sie sich das aufbauen. Und du merkst halt ganz schnell, der Typ tickt nicht. Und der ist auch immer ganz still. Und das ist ein richtig abgefuckter Typ. Aber das merkst du erstmal nicht. Du denkst erstmal so, ja, der könnte dem auch vielleicht helfen. Aber spätestens dann, wenn diese eine Angestellte, von der ich leider den Namen nicht habe, aber die auch nur einmal da kurz auftaucht, die dann sagt so, er hat Joey über den Tisch gezogen. Klar, mir hat das nicht gefallen, wie Joey sich ihm unterworfen hat, weil der hat ihn über den Tisch gezogen. Denn dann wurde uns klar, das Haus war nicht, da hörst du diesen Anruf von Joey, wo er sagt so, und dann wurde mir klar, das Haus war nicht ihm, das und das war gemietet, das und das hat nicht gestimmt. Und Jeff Lowy hat sich halt Joey von sich abhängig gemacht, immer in der schwersten Zeit, als dieser Prozess mit Carol Baskin lief, wo sie 1 Million von ihm eingeklagt haben. Da hat er ja dann sich, ey, das ist auch so geil, wenn er sagt, so, du willst meine Uhr haben und du willst meine Uhr haben, dann holen sie dir doch. Und nimmt er seine Uhr und bindet die an so Sprengstoff und schießt einfach nur drauf. Du willst mein Bett haben?
Auch das Bett. Hier ist mein
Oh Gott. Du willst mein Bett haben? Legende für mich. Naja, auf jeden Fall, Jeff Lowy nimmt ihn halt in seiner schwersten Zeit in seine Fittiche, um sich im Endeffekt unter den GW so unter den Nagel zu reißen. Die beiden bauen das Ganze auf. Er hilft ihm da erstmal, packt aber selber nicht an. Dann stellt er ihm noch diesen Glover nebendran. Der Typ ist halt einfach, der sieht schon aus wie ein Mörder. So, der sieht wirklich aus wie Egon Kowalski und noch irgendjemand ganz krass abgefucktes. hat auch diese kalten Augen wie so ein Nachtwanderer.
Der hat ja auch so ein Tränentattoo, dass er schon mal jemanden umgebracht hat.
Ja, und der Typ ist ja dann noch der später, bei dem man sagt, dass er von Joey beauftragt wurde, Carol Baskin zu töten, macht's dann halt einfach nicht. Wo es diese dubiosen Aufnahmen gibt, die aber in meinen Augen auch nicht alle hundertprozentig Sinn machen. Naja, die große Frage ist am Ende des Tages, und das ist halt, ich glaube, das ist das große Problem an der Doku, dass viele Sachen einfach aus rechtlichen Gründen nicht komplett zu Ende erzählt werden konnten. Aber es ist ja auch nicht so hundertprozentig klar, hat Jeff jetzt wirklich eigentlich ihm helfen wollen und hat dann und ist dann einfach irgendwann zusammengesackt und hat gesagt, na, wenn der Typ mich die ganze Zeit nur abfuckt, dann scheiße ich halt auf den und nimm mir die ganze Nummer hier unter meinen Nagel, der kriegt's eh nicht mehr hin. Oder war das von Anfang an sein auf lange Hand geplanter Plan? So, das ist halt die große Frage, die man hundertprozentig nicht, der man nicht auf den Grund gehen kann. Fakt ist auf jeden Fall, dass Jeff ein krasser Wichser ist, dass man ihm das ganz krass anmerkt, dass es auch nicht so diese leichte Faszination oder Sympathie geben kann, wie bei Joey oder selbst bei einem Doc Antle, die noch irgendwie vorhanden ist, dass man noch so ein paar Sachen so, ja, okay, Doc Antle, Leute, oder? Sondern bei ihm ist man halt einfach nur so, der Typ ist richtig, richtig, richtig evil. Mhm. So, der hat irgendwas an sich, was ich ganz stark ablehne. Und das hat Doc Antle, hat auch so Sachen, wo ich sag so, fick dich, Doc Antle. Aber bei Jeff ist wirklich so eine richtig krasse Angst vor dem, weil ich glaube, das ist ein richtiger ekelhafter Typ. Außerdem zieht er sich sauscheiße an. Ich hasse das, was der anhat. Das sieht so dumm aus.
Das hasse ich auch. Und dieser kleine, du meinst die Mütze oder was? Oder was hast du am meisten?
Ich hasse alles. Also das ganze Outfit von ihm, der trägt ja auch immer so, also er hat sich ja für sich ja schon festgemacht, so, ey, Leute, also ich, Jeff Lowey, ich trage immer so eine Kappe und immer so ein Pulli und eine Jacke und immer so ein bisschen so ein Dieter Bohlen-Look, ne? Mhm. Also immer so dieses, wie heißt diese komische Klamottenmarke, die David... Camp David, genau. Camp David, immer dieser Camp David-Look mit diesem Bandana unter der Snapback. Boah, da könnte ich, hasse ich ganz stark. Ganz, ganz schlimm. Find den furchtbar. Find den ganz, ganz furchtbar. Und der ist natürlich auch dann am Ende, vor allem mit diesem ekelhaften Alan Glover, vor dem man einfach nur Angst hat die ganze Zeit, der einfach nur wirkt wie der krasseste Mörder und der eine ganz kalte Ausstrahlung hat, der wahrscheinlich eine der unangenehmsten, neben Mario und Jeff auf jeden Fall die unangenehmste Figur in der ganzen Doku ist, weil der überhaupt keine Wärme hat. Der hat nur was richtig abgefucktes Schlimmes, finde ich. Und die zwei als Team, da ist doch klar, wo lang der Hase rennt. So. Also das, klar hat der, wie der sagt, ich habe Joey gehasst. Na, das hätte ich euch schon, hättet ihr mir vor einem Jahr, bevor ich überhaupt kennengelernt, gesagt, ich bin der und ich bin der, hätte ich schon sagen können, wenn ihr euch irgendwann mal kennenlernt in eurem Leben, ihr hasst euch. Natürlich, ihr dürft nie zusammenarbeiten, weil ihr einfach, ihr seid ferner, könnten zwei Menschen gar nicht auseinanderliegen, so. Aber
klar, hey, Alter, trotzdem. Ja, kennst du dieses eine Bild von Carol Baskin, also die ja wirklich sehr, sehr schön aussah früher, Carol Baskins First Husband und dann Jeff Lowey oder wie er heißt, nebendran und die beiden sehen einfach aus, als wären sie die gleiche Person. Hast du das schon mal gesehen?
Was?
Ja, guck dir das mal an, weil ich schick dir das mal hier in Skype. Das ist wirklich, als ich das Bild gesehen habe, ich hoffe, du kommst da direkt drauf, müsste so eins der ersten Bilder sein. Sag mal, ob du es sehen kannst, weil das ist, als ich das gesehen habe, war ich so, what the fuck? Siehst du es?
Ja, stimmt, die gleichen Augen, ja.
Ja, aber auch das gleiche Kinn und das gleiche, das
voll.
Sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Das ist echt weird. Ja,
krass, stimmt, die sehen einfach gleich aus. das ist ja krass.
Ja, wow. Das hat mir auch auf jeden Fall so ein bisschen so, ja, naja, egal. Hab ich mir auf jeden Fall gedacht, leck mich am Arsch, ist das creepy, Mann. Auch ey, dieser, ja. Ey, generell Jeff, Mann, wie er mit diesem, wie hat ja auch so eine jüngere Frau, wo man sich auch nur so denkt, oh Mädchen, ey, wirklich, verpiss dich da. Das,
ja, aber das, was du vorhin gesagt hast, die haben anscheinend alle so eine Aura auf ihr Umfeld, dass das immer funktioniert. Das
sind die Katzen, sagen sie ja, ne? In der Doku wird ja ein paar Mal gesagt, es sind die Katzen, weil alle sagen ja immer, ja, aber dann bin ich da geblieben, weil wer hat schon die Möglichkeit, sonst mit solchen süßen Katzen zu spielen?
Sagen auch ganz viele Männer in der Doku im Übrigen. Ganz viele sagen, ich bin dann, auch dieser Typ, dieser Matthew oder so, der dann für diesen Mario arbeitet, alle sagen, wie kannst du für den arbeiten? Er sagt, so wann, ich hänge die ganze Zeit mit den coolsten Tieren ab. So, fuck, Mann, das muss echt gut sein mit den Tieren anscheinend.
Es ist schon, also das ist, muss ich auch sagen, so ein bisschen die ganze Zeit, wo ich mir so denke, yo, ey, ich kann das auf eine Art verstehen, weil jeder hat irgendwann mal in dieser Doku sich gedacht, oh, ich will auch mal so ein Tier. Also vor allem bei mir war es immer so, wenn die ganzen Tiger bei denen so in der Wohnung rumgehüpft sind und rumgestreunert, da war ich immer so, ach, das hätte ich jetzt auch mal gern mit so einem Tiger, irgendwie dem mal zu knubbeln. Aber dann denkt man sich halt auch relativ schnell, ja, aber nee, muss nicht sein. Also es gibt so viele andere Tiere, die, glaube ich, als Haustier eher geeignet sind, als so ein verfickter Tiger, Alter. Und ja, ist schon echt absurd. Aber auch gleichzeitig strahlt es natürlich irgendwie auf manche Leute, wenn du diese Tiere hast und du bist vielleicht nicht so die allerhellste Kerze, dann macht das irgendwie was mit dir. Und dann lässt du dich vielleicht von so einem Typen auch einlullen, weil er sagt, ey, was geht ab, Baby? Ich habe 20 Tiger, let's go. Total weird.
Eine Figur haben wir noch nicht angesprochen, dann wären wir von meiner Seite aus durch. Die ist aber noch ganz, ganz entscheidend. Der ist auch einer von den Leuten, die uns einen Shoutout gegeben haben. Das ist James Gerritsen.
Ja.
James Gerritsen ist der Mann auf dem Jetski, der für einen, der, also wirklich, als die Szene zum Schluss mal kommt, sah ich nur noch so da und war so,
ja,
jetzt ist alles vorbei. Das ist einfach so, das fasst die ganze Doku so zusammen. Da kommt ein fetter Typ, nicht ein dicker Typ, sondern ein fetter Typ, auf einem Jetski mit dieser Playmobil-Frisur und hat diese spiegelnde Sonnenbrille auf zu Eye of the Tiger auf dem Jetski. Da war ich fassungslos.
Das war genial.
Das war genial. Da bin ich umgefallen. Also dieses Wave Race 64 Meme dazu, lieb
genial.
Ich abgönscht. Und James Gerritsen ist aber, also irgendwie, James Gerritsen ist auch so eine Figur, die für mich so vielschichtig ist, weil irgendwie merkt man, ja, das ist erstmal auch so ein komischer Typ, der hat auch schon so seltsame Machenschaften gehabt, aber eher so kleinkriminell.
Ja.
Und
mit dem Hammer, ne? Das war doch eher.
Genau, das war mit dem Hammer.
Ja.
Und im Übrigen hat eine Freundin von mir, mit der ich das geguckt habe, hat ganz kurzzeitig gedacht, weil sie die Untertitel gelesen hat, weil sie mit dem Auto nicht vertraut hat und es ihr die ganze Zeit um Tiere geht, hat sie gedacht, es geht wirklich um einen Hummer. Da sagt sie, wieso hat er denn so viel Ärger bekommen wegen dem Hummer? Und ich habe die Frage erst gar nicht verstanden. Ich war so, was meinst du denn? Ja, wegen dem Hummer? Wegen dem Hummer so viel Ärger? Ich so, was willst du denn? Natürlich ist es schon krass teuer. Sie so, ein Hummer ist so teuer. Und wir haben so 10 Minuten aneinander vorbeigeredet. Und irgendwann so, wo ist jetzt der Hammer? Und ich so, ich habe den Hummer nie gesehen. Ich so, haben sie schon dreimal gezeigt. Wo war der denn? Ich so, na, das Auto. Ach, das ist ein Auto. Ja, da ist auch so eine geile Szene. Die filmen den ja ganz lange bei denen in seinem komischen Lädchen, wo der ja alles verkauft. Spielzeug, Schrauben, keine Ahnung. Er hat diesen komischen Laden. Und dann irgendwann sagt er so, naja, und dann gab's halt auch Ärger wegen dem Lemuren. Und dann dreht sich die Kamera und dann ist da einfach ein Lemur in dem Käfig. Und man ist so, was? Der hat die ganze Zeit den Lemur neben sich. Die Folge geht schon 40 Minuten und jetzt kommt raus, dass ein Meter neben dran ein Lemur in dem Käfig lebt illegal. Wollt ihr mich verarschen? Das ist unfassbar. Also James Gerritsen hat ganz viel absurde Momente, die er noch dazu beiträgt und ist wieder eine dieser weiteren absurden Figuren in diesem abstrusen Puzzle der Seltsamkeiten in Tiger King. Und aber er ist halt auch die Snitch, ne? Er ist halt der im Endeffekt den beiden Arschlöchern in die Karten spielt, Jeff Lowe und vor allem Glover.
Ich finde, James Gerritsen ist der Wario, es gibt ja Mario und es gibt ja Wario, ne? Nee. Wie heißt der Böse?
Doch, ja.
Wario? Nee, wie heißt der Böse nochmal? Bowser.
Wario, doch.
Ah, der Wario, okay. James Gerritsen ist der Wario Gürn, finde ich, auf eine Art. Ich weiß auch nicht warum, irgendwas erinnert mich an Gürnt auch so ein bisschen an seine Art. Und findest du nicht auch, dass der die ganze Zeit, man weiß überhaupt nicht, meint er es gerade ehrlich, hat er vielleicht auch ein schlechtes Gewissen oder versucht er nur seinen Arsch zu retten, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist schwierig, ne? Ich glaube auch, dass der viele, also ich würde auch dem keine Unmenschlichkeit zusprechen, deswegen habe ich auch noch für den auf einer gewissen Art und Weise Sympathien, aber natürlich ist es schon so, dass der auch was, ja, der, ich habe auch das Gefühl, weil der halt auch schon Vorstrafen hat und als das, der, ich meine, der wird ja dann die Snitch fürs FBI, so, der ist ja dann richtig 31er und der lebt das ja richtig aus, aber das ist halt schon auch viel, um seinen eigenen Arsch zu retten, weil der Typ, und da sind wir halt wieder da ganz am Anfang, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, das macht doch die Schlaufe dann ein bisschen zu für die Tiger King-Geschichte, der Typ ist, scheißt auf alle, die scheißen alle auf sich, so. Das sind einfach alle, die gucken alle nach ihrem eigenen Arsch, weil das in deren Gebiet, wir reden hier von illegalem Tierbesitz, von illegalem Tiermord und so weiter und so fort, also von ganz vielen Sachen, wo Leute irgendwie wo man nicht weiß, meinen die das gut, meinen die das böse, aber auf jeden Fall bewegen sich ständig in Grauzonen oder auch weit darüber hinaus. Und im Endeffekt sind es alles große Egoisten in dieser Doku mit ganz seltsamen Geschichten, mal größer, mal kleiner, mal besser getarnt, mal schlauer getarnt, mal dümmer und trauriger getarnt. Und James Garrison ist für mich einfach so, in einem Film wäre das einfach der kleinkriminelle, komische Typ, so ein bisschen wie dieser Rattenmann bei Harry Potter. Weißt du, der sich immer in die Ratte verwandelt, der so ekelhaft aussieht. So diese, das ist so ein bisschen James Garrison. So. Ich kann ihn am Ende des Tages da nicht hassen, deswegen finde ich es auch witzig, dass wir von dem Shoutout haben. Aber ich finde auch auf der anderen Seite, ja, der hat halt im Endeffekt dafür gesagt, dass Joey im Knast sitzt. Auf der anderen Seite, das findet man dann schlimm und sagt, er ist die Snitch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, am Ende hat Joey halt auch Sachen gemacht, die überhaupt nicht mehr klar gingen und wo die dann auch nicht mehr mit Humor oder Kultigkeit abzudecken sind, sondern dann war er halt einfach, am Ende war er verrückt. Da ist er ein Opfer von sich selber geworden.
Ja.
Und deswegen vielleicht auch richtig so. Ja.
Absolut.
So. Was ist dein moralisches Fazit zu Tiger King?
Ach, come on, ey. Was ist mein moralisches Fazit zu Tiger King? Ich glaube, das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen...
Ich will es noch hören.
Was?
Ich weiß, dass du gleich in die nächste Aufnahme musst, aber ich möchte das noch
hören. Ja, nee, alles gut. Ich habe schon gesagt, dass ich, dass es bei mir ein paar Minuten später wird. Mein moralisches Fazit. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen... Also erstmal finde ich, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ich gucke mir meistens Sachen erstmal so an, frage, können die mich entertainen? Ich habe jetzt ganz oft die letzte Zeit ganz, ganz schlimme Sachen schauen wollen, also weil mich einfach das Thema interessiert hat, Thema Zweiter Weltkrieg. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, ich habe so einen schlimmen deutschen Film gesehen. War eigentlich eine Serie, heißt irgendwie Unsere wunderbaren Jahre oder so. Und lief im lief in der ARD-Mediathek. Und da geht's um die Entnazifizierung und so ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg, und das wollte ich mir angucken, und das war so schlecht, Max, dass ich mir das Thema, was mich so interessiert hat, das konnte ich nicht weiterschauen mit diesem Film, weil das so schlecht deutsch geschauspielert war, und das hat mich erstmal genervt, weil es konnte mich kein Meter unterhalten. Bei Freud hatte ich jetzt was Ähnliches, das hat mich auch nicht so wirklich unterhalten, aber immer ein bisschen, da hat mich auch das Thema sehr interessiert. Bei Tiger King ist es so, dass das Thema mich so, wenn es mir vornherein erzählt hättest, wäre ich so, yo, klingt schon ganz interessant. Aber die haben das halt so unterhaltsam geschnitten, so unterhaltsam erzählt auch, wo man natürlich auch sagen muss, da liegt halt sehr, sehr viel großartige Arbeit bei denen, die diese Doku gemacht haben. Und deswegen finde ich das erstmal sehr, sehr geil und finde es auch gut, dass es diese Doku gibt. Denn ich glaube, wenn du ein Mensch bist, der einigermaßen differenzieren kann und reflektieren kann, dann weißt du, aha, ich kann mich jetzt darüber kaputt lachen, kann mir denken, was sind das eigentlich für abgefuckte Hillbillies? Es ist schon sehr, sehr witzig. Fuck, was ist da zum Teufel passiert? Ey, meine Fresse, ist das krass. Und am Ende aber natürlich dann auch ein Fazit ziehen für sich persönlich, und ich bin dann halt so, ey, was ein Glück, gibt so eine Scheiße nicht in Deutschland. Wenn es solche privaten Zoos geben würde, dann darf man die auf gar keinen Fall unterstützen. Mal ganz davon abgesehen, ob das Freaks sind oder nicht, das ist ja immer irgendwie eine Art von, also generell Zoos finde ich schwierig, gerade solche Tiere.
Ja, bin ich voll bei dir.
Gerade solche Tiere. Also was ich okay finde, ist, wenn da eine Ziege steht und die hat viel Platz, dann denke ich mir so, yo, mein Gott. Aber ich weiß jetzt nicht, warum Tiger unbedingt hier keine Ahnung, Bonn in dem Käfig stehen muss. Das finde ich irgendwie so ein bisschen albern. Aber, das ist natürlich alles schwierig. Die haben alle Dreck am Stecken, und es ist für mich wahnsinnig erstaunlich, wie viel Scheiße man bauen kann, bevor man in den Knast geht. Sag ich dir mal ganz ehrlich. Wie man sich verhalten kann, bevor man in den Knast geht, vor allem. Das ist für mich ein Thema gewesen, wo ich gedacht habe, aha, alles klar. Weil also hier dieser Typ, der gesagt hat, er ist Tony Montana, der läuft einfach draußen wieder rum und hat ein Good Life, wo ich mir dachte, hä, wie denn? Also wie konnte der denn jemals aus dem Gefängnis kommen? Aber scheint anscheinend zu gehen. Gleichzeitigerweise kann natürlich dann aber auch jemand wie Joe Exotic für 22 Jahre weggesperrt werden in den USA, wo ich mir so denke, naja, also ja, aber irgendwie auch so, ja, gut, weiß ich nicht. Ich bin da so ein bisschen bei, irgendjemand hat's gesagt, die sind alle kriminell und eigentlich gehört denen allen mal irgendwie auf die Finger gehauen, und dass hier dieser Jeff Lowe dann noch irgendwie diesen anderen Park gebaut hat, das war für mich dann auch so ein bisschen langsam zu absurd, und ich dachte mir, ey, grundsätzliches Problem ist vielleicht einfach da mal ein bisschen mehr gucken, gerade in diesen Gebieten außerhalb der Städte in Amerika habe ich manchmal das Gefühl, da wird irgendwie nicht drauf geguckt. Da sollte man vielleicht mal einmal am Tag eine Polizeistreife in Shanghai einfach mal kurz gucken, ob es auch, also wie viele von den Leuten, die da wohnen, einfach einen kompletten Schaden haben. Und was ich vorhin gesagt habe, ist, es ist ein, für mich ist diese Doku auch ein Abgesang auf diese Gegenden in Amerika, wo ich glaube auch ganz schön viel falsch läuft, irgendwie, wo man auch so ein paar Gesetze mal erneuern sollte, also gerade diese ganzen, mit man hält sich Tiere und vom Waffengesetz mal ganz zu schweigen, wo ich mal denke, ey, das kann halt einfach nicht angehen so, das ist halt einfach echt weirder Scheiß, der da abläuft und da müssen die sich ein bisschen, glaube ich, in den Griff bekommen. Aber das fand ich alles ein bisschen strange, aber grundsätzlich fand ich das halt auch unterhaltsam, ne, diese ganze Hillbilly-mäßige, das finde ich ja auch manchmal ein bisschen funny und man hat zu jedem Charakter keine eindeutige Meinung, außer teilweise gibt's Leute, da findet man es einfach nur traurig, wie der Typ ohne Zähne, der mit Joe verheiratet war, der ja, glaube ich, recht wenig Dreck am Stecken hat, der, wenn er, also ich traue dem auch nicht zu, dass er eine großartige böse Ader in sich hat, sondern wenn der irgendwas gemacht hat, dann nur, weil er Befehle befolgt hat quasi und das sind so Typen oder auch hier dieser dieser Typ oder Mädchen, dem der Arm abgerissen worden ist, das sind so Leute, auf die guckt man einfach nur und sagt so, ey, ihr habt einfach Pech gehabt im Leben, es tut mir einfach wahnsinnig leid, ihr seid einfach, es gibt Leute, die die kommen aus der Scheiße nicht raus und das fand ich so ernüchternd, weil das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und so weiter, es gibt halt auch einfach Leute, die kommen aus ihrer eigenen Scheiße, aus ihrem, da wo die herkommen, war es schon scheiße und dann kommen die in die nächste Scheiße und dann denken und dann sterben die noch scheiße, also hier gerade, darf man ja nicht sagen, wir wollen ja nicht spoilern, aber das war schon echt heftig. Also es ist mir schon ein bisschen nahe gegangen, am meisten geheult habe ich eigentlich nur in einer Szene und zwar als die Affen sich dann umarmt haben, wo Joe dann auch ganz ehrlich ist und sagt so, ich sag euch, wie es ist, ich war zu beschäftigt, damit einen Zoo zu führen und hab nie dran gedacht, dass die sich vielleicht vermissen und sich näher sein wollen, als das dann war mit den Affen, das ging mir richtig nah.
Naja, das war schlimm.
Kann gar nicht mehr dazu sagen, weil jeder einzelne Typ für mich irgendwie was Böses hat, jeder einzelne Typ für mich aber auch was Armseliges hat, wo man sich denkt, oh, irgendwie tust du mir auch leid, Digga. Außer so Leute wie Jeff, der tut mir nicht wirklich leid. Also der tut mir auf keinen Fall leid. Oder auch dieser Killer da von Jeff, das sind so Leute, aber da weiß man einfach nur, das sind einfach nur richtige Wichser. Das sind einfach nur richtige Arschlöcher. Mhm. Finde ich aber manchmal geil, dass dann solche Arschlöcher auch an andere Arschlöcher geraten und die sich so gegenseitig irgendwie dann so bekriegen. Das finde ich dann irgendwie manchmal dann ganz angenehm zu sehen. Aber das ist auf jeden Fall a lot of bad vibes in dieser ganzen Serie. Gibt's richtig viel dunkle, kalte Seelen. Ja, das will ich sagen.
Ja,
das
würde ich so unterschreiben. Ich sehe es genauso. Ich finde halt, dass, weil ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt wurde, wie kann man das abkulten oder sowas. Ich glaube, das ist das Gesamtbild, was man da abkultet. Man kultet das ab, dass da einfach so viele Figuren sind, die so unreal sind, dass es so unreal ist, dass man es nicht hätte besser schreiben können oder dass, wenn man es geschrieben hätte, dass jemand gesagt hätte, ja, das ist ein bisschen zu offensichtlich, das ist ein bisschen zu drüber, lass mal. Das Ganze guckt sich wie eine Danny McBride-Serie, finde ich irgendwie manchmal, an manchen Stellen. Joey Exotic ist ja bis zu einem gewissen Punkt einfach auch eine Danny McBride-Figur, wenn man es so will. Ich kann das schon bis zu einem gewissen Punkt, ich glaube, das Abkulten geht bis zu einem gewissen Punkt innerhalb der Folgen, es ist eher der Trash-Faktor, den man abkultet, dieses Wahnsinnige, dieses Verrückte, die guten Seiten auch so ein bisschen am Ende behalten wollend, dass man sagt, ja, Joey hat ja nicht alles schlecht gemeint und sonst irgendwas so und war eigentlich eine traurige Figur in einem Schachspiel voller Bösewichte, aber war natürlich auch selber ein Bösewicht, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige Doku war, nicht nur von der Unterhaltung her, sondern auch, weil das ganz gut Figuren beschrieben hat. Ich werde jetzt auf jeden Fall, es gibt oft so diese Figuren, wo ich sage, die sind so aufgesetzt, ekelhaft, künstlich und auf die fallen die Leute so rein. Und das ist Carol Baskin, ist einfach für mich jetzt immer der Begriff Carol Baskin. Also das werde jetzt immer, wenn ich sage, so, ja, so eine Figur, von der alle denken, dass sie gut ist, aber sie ist eigentlich scheiße und hat Dreck am Stecken, kannst du jetzt immer sagen, Carol Baskin. Die beschreibt sehr gut dieses Überkarikatieren von Figuren, beschreibt die sehr gut für mich in Zukunft Charaktere, die ich beschreiben will. Dann sage ich, der ist wie Jeff Lowe, die ist wie Carol Baskin, der ist wie Joe Exotic und so weiter und so fort. Also das, die kehrt Charaktere so schön raus. Die lässt einen viel über Psychologie lernen. Ansonsten, ja, die ganze Sache mit den Tieren ist das Traurige daran. Die Sache mit den Affen war auf jeden Fall schlimm. Das ist auch alles das, was man nicht cool findet, das, was man nicht abkulten sollte, was man auch nicht vergessen sollte in dem ganzen Abkulten und sich ein T-Shirt kaufen oder Meme teilen, das ist natürlich da, aber wie du auch ganz am Anfang schon gesagt hast, das ist halt in so vielen Sektoren so und das fängt halt auch leider schon bei uns hier im Frankfurter Zoo an. Das fängt nicht erst in Oklahoma im GW Zoo von Jeff Lowy an, sondern das startet halt auch schon hier und das ist halt generell, ich bin absolut gegen Zoos, ich gehe nicht mehr in den Zoo, ich finde es scheiße und bin da kein Fan von, auch letztens, wie wir da in den Animal Kingdom waren, in Disney World, das ist ja auch teilweise ein großer Zoo, da fährst du den mit durch so einen Safari-Park und sowas und ich glaube, teilweise kommen sogar Filme, Tiere kommen sogar von Doc Antle dahin. Also es ist verrückt. Der Typ ist halt echt ein Mogul, was auf dem Sektor so und beliefert dann halt auch einfach mal Disneyland. Und da sind wir halt da rumgefahren, habe ich mir auch gedacht, so, irgendwie habe ich damit einfach, ich habe damit einfach schon seit Jahren ein Problem, ich finde das einfach nicht mehr cool so und deswegen lassen. Auf jeden Fall lassen. Und aber trotzdem, wenn man die ganzen Faktoren jetzt mal ausklammert, und da geht's am Ende des Tages noch ums Entertainment, ist es eines der größten, überraschendsten und wirklich auch zu Recht absurdesten und deswegen auch abgefeiertsten Serien, die in letzter Zeit auf Netflix standen. Einfach, weil es nur Wahnsinn ist. Weil man nicht glauben kann, dass das in der echten Welt stattgefunden hat.
Ja, voll, ja. Voll. Super crazy, Alter. Super krass. Endlich haben wir drüber geredet, Max. Wahnsinn. Ich kann gar nichts mehr abschließend dazu sagen, außer das hat mir große Freude bereitet, das zu gucken. Und es war auf jeden Fall wie so, manchmal hat man das ja und man schlagert sich in was rein und das macht ja auch Spaß. Und es macht ja auch Spaß, dir dann dabei zuzugucken, zum Beispiel, oder anderen Leuten, wenn die sich da so reinsteigern. Weil gerade jetzt, wenn man zu Hause ist, freut man sich natürlich über sowas. Das muss man schon sagen.
Es war eine super Ablenkung.
Ich finde es auch schön, dass es heute in dem Podcast nicht um dieses fucking Corona ging. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Und was ich gerne noch machen würde, ich würde gerne noch 2-3 Tipps raushauen, denn ich habe recht viel geschaut die letzte Zeit. Zwar würde ich gerne, ich habe schon in der Folge drüber gesprochen auf Patreon, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe Hunters geschaut auf Amazon Prime und das finde ich entgegen der allgegenwärtigen Meinung, dass es nicht so geil sein soll oder dann irgendwann sehr, sehr schlecht wird, finde ich gar nicht. Ich finde, es lässt ein bisschen nach, aber ist auf so einem guten Grundniveau, dass man sich das gerne reinzieht. Sehr, sehr interessante Serie, geht ein bisschen um die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, 60er, 70er Jahre, als die ganzen Exil-Nazis, natürlich, die haben sich niedergelassen in Argentinien, in Brasilien und so weiter, aber was noch nicht so bekannt war, vielleicht manchen von euch, also mir ging es auf jeden Fall so, dass die Amis und die Russen ganz viel auch gefeilscht haben um Ex-Nazis, die sie dann eingesetzt haben in ihrer eigenen Regierung, um Dinge zu machen, von denen die sich quasi einen Fortschritt erhofft haben durch Deutsche. Sei es die NASA oder das CIA oder sonst irgendwas, überall da saßen ganz viele Nazis, was echt krass ist, die dann zum Teil auch, wie zum Beispiel Werner von Braun, extrem abgekultet worden sind nochmal in den USA und aber leider auch ganz, ganz viele Menschenleben auf dem Gewissen hatten und vor allem auch eine böse, sehr, sehr braune Vergangenheit. Die durften dann dort unter neuem Namen weiterleben und wurden dort dann irgendwie zu normalen Bürgern. Und die Jagd, auf die wird eröffnet, auf diese Kriegsverbrecher, und das wird sehr, sehr gut dargestellt, meiner Meinung nach, und vor allem schafft es, die Serie ein ernstes Thema unterhaltend irgendwie darzustellen, mit geilen Schauspielern, Al Pacino zum Beispiel, oder auch hier der Dude, der Ted Mosby gespielt hat, spielen damit, hat mir großen Spaß gemacht. Das ist mein erster Tipp auf Amazon Prime, und mein zweiter Tipp ist, wenn ihr was ganz Leichtes wollt, was man so nebenbei wegsnacken kann, was einem so ein bisschen an leichtes Gefühl gibt, wo man sich nicht die ganze Zeit stressen muss und wo man auch mal eine halbe Folge nicht aufmerksam gucken kann, dann guck dich mal Red Oaks an, ist eine, finde ich, auch super geile Serie, geht so ein bisschen um das Erwachsenwerden von ein paar Kids und die jobben immer im Sommer in Red Oaks. Red Oaks ist sowas wie ein, so eine Freizeitanlage, dort gibt's einen Tennisplatz, dort gibt's eine Golfanlage, dort reisen quasi Leute hin, die ein bisschen mehr Kohle haben, um dort Urlaub zu machen und da geht's so ein bisschen um David. David jobbt da drin als Tennis Lehrer und um die Geschichte von einem Mr. Getty. Mr. Getty ist quasi der Club-Vorsitzende und ein sehr, sehr reicher Dude, der ein sehr, sehr verrücktes Leben führt mit einer exzentrischen Frau. Und das macht großen Spaß, da auch zuzugucken. Also es hat mir, beide Serien haben mir echt viel, viel Spaß bereitet und mich jetzt durch diese Zeit so ganz gut gebracht. Und jetzt suche ich gerade was Neues, aber ja, das sind meine zwei Tipps, die wollte ich dann loswerden.
Cool. Ja, ich komme irgendwie nicht so richtig dazu, was zu gucken. Ich sage immer noch Better Call. Ich gucke jetzt momentan Westworld, habe ich jetzt, bin ich auf dem aktuellen Stand. Da kommt jetzt jede Woche seit letzter Woche eine Folge raus. Habe ich heute Morgen die zweite geguckt. Wirkt vielversprechender als die zweite Staffel. Die mochte ich ja nicht. Die erste habe ich geliebt. Die zweite fand ich blöd. Die dritte scheint jetzt wieder interessanter zu werden. Aber das muss ich mal absehen. Die erste Folge hat mir besser gefallen als die zweite. Aaron Paul spielt auf jeden Fall jetzt mit und Vincent Cassell, was auf jeden Fall schon mal den Cast wieder um einiges aufwertet. Und denen zwei interessante neue Figuren gibt. Und das Setting ist auch sehr interessant, weil jetzt einfach halt, jetzt sind wir halt in der Welt mit den Robotern. Mhm. Und Better Call Saul, ich komme langsam immer mehr zu dem Schluss, dass Better Call Saul vielleicht eine der besten Serien der letzten Jahre ist. Es ist wirklich, jeden Dienstag gucke ich, renne ich zum Fernseher, mache morgens die neueste Folge an. Und muss wirklich sagen, was da seit 5 Staffeln für ein Level gehalten wird, wie die Folgen aussehen, wie die gedreht sind, was die Figuren können, wie die Story schreiben, dieses immer so, am Anfang passiert irgendwas und erst 2 Folgen später oder am Ende der Folge wird dann erst aufgelöst, warum das jetzt gemacht wurde. Gab es jetzt noch eine Szene, wo Saul am Anfang einfach 10 Minuten lang eine Bowlingkugel aussucht und keiner weiß warum und am Ende wird dann aufgelöst, was er damit eigentlich macht und so was. Und das sind alles so Dinge, das ist von der Erzählung her, von der Filmung her, Bob Odenkirk, der ganze Cast, der Gustavo Fring, Mike, dann gibt's noch mal eine Figur, die wieder auftaucht, über die man sich auch wahnsinnig freut, dass sie auf einmal wieder da ist. Und der kommt da rein in der 5. Staffel und er hat so Bock zu spielen. Das sieht man ihm einfach an. Er kommt rein und ist nur so, geil, er hat richtig die Böcke gerade. Er grinst schon so weiß, Mann, ich darf's wieder machen. Geil. Und 5. Staffel ist wirklich, und die hat noch nie einen Aussetzer. Nicht mal keine Staffel und auch keine Folge.
Nee, Better Call Saul.
Gib ich dir recht. Er ist wirklich einfach die ganze Zeit bam, 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 bam. Qualität, Qualität, Qualität. Morgen kommt die 8. Folge, also wir zeichnen heute am Montag auf. Die ist jetzt dann schon draußen, wenn ihr das hier hört. Guckt es, die 5. Staffel ist fantastisch. Better Call Saul ist wirklich eine der. Wir sind auch gerade schon so, es gibt so langsam Diskussionen, ob Better Call Saul das bessere Breaking Bad ist. Soweit würde ich nicht gehen, weil Breaking Bad schon so in seiner Zeit der Meilenstein war und hat Fernsehen für mich auf ein ganz neues Level gebracht. Und daraus haben bis heute zerren daraus alle so. Aber Better Call Saul setzt die Tradition auf jeden Fall. Dieser Vince Gilligan schafft es, das Ganze auf dem Level zu halten. Das ist Wahnsinn momentan. Das ist wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Und deswegen immer wieder für die Leute, die sagen, ja, lohnt sich das? Das habe ich jetzt mal angefangen. Das hier ist so ein bisschen behäbig am Anfang. Das ist nicht behäbig. Das ist wirklich eine der besten Serien, die es gibt für mich. Mhm. Guckt es. Better Call Saul ist wirklich gut. Das hast du nicht weitergeguckt, oder?
Das unterstreiche ich total. Die neue Staffel habe ich noch nicht angefangen. Aber ansonsten habe ich alles gesehen. Genau. Bin ich bei dir. Liebe ich auch. Habe ich auch großen Bock drauf. Könnte ich eigentlich mal weitergucken. Absolutely. Dann würde ich sagen, Max, Dankeschön.
Bitte.
Und tschüss.
Tschüss, die cool Cats and Kittens. Ciao.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.